Neue Woche, neuer Podcast. Wir befinden uns jetzt auf den letzten Metern im Jahr 2025 und das haben wir zum Anlass genommen, um über das Pinguinsjahr 2025 zu sprechen. Was ist so Besonderes gewesen? Was war das Highlight? Wer sind die Spieler des Jahres? Also einige Fragen, die noch offen sind, über die Malte und ich definitiv mal sprechen sollten.
Ja, es wird emotional unterhaltsam, so wie ihr es von uns kennt. Und ganz wichtig, wir machen das nicht ganz alleine. Wir haben uns ein paar Stimmen mit ins Boot geholt aus dem Pinguins-Eishockey-Kosmos, kann man glaube ich so sagen. Und auch das Tagesgeschäft ist Thema in dieser Folge, weil es ist dann doch wieder viel passiert, Nico. Irgendwie, es waren Spiele, über die sprechen wir kurz. Dann gibt es ein wirklich knaller Transfergerücht. Da gehst du absolut steil drauf, habe ich das Gefühl, ne?
Hundertprozentig. Und wir müssen natürlich noch über die alten und neuen Spiele sprechen. Schwenning und Köln, das sind die beiden Spiele, über die wir heute sprechen können. Frankfurt müssen wir leider ein bisschen ausklammern. Und wir blicken auf Berlin, Ingolstadt und Iserlohn. Was gibt's Einfacheres?
Schön.
Ein letztes Mal im Jahr 2025. Viel Spaß mit Folge 258.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 30.12., ein Tag vor Silvester. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich sitze hier mit einem Kaffee, Malte. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Für mich wenigstens nicht.
Wie geht's dir? Du kannst auch jede Uhrzeit am Tag kannst du doch Kaffee trinken, das ist doch gar kein Problem.
Theoretisch schon, aber es gibt nur einen Zeitraum am Tag, wo ich beim Podcast Kaffee trinke.
Wir können ja einmal ganz kurz aufklären, also du bist noch zu Hause. Es ist für uns noch der 27.12., weshalb wir auch nicht über das Frankfurt-Spiel sprechen können heute. Ich bin in Düsseldorf und wir lassen jetzt mal die Community ein bisschen teilhaben hier. Ich habe dir vorgeschlagen, komm, lass um 10 Uhr Podcast machen. Da war deine Antwort so, als wäre ich von allen guten Geistern verlassen, dass ich um 10 Uhr in aller Herrgottsfrühe diesen Podcast machen möchte. Findet ihr 10 Uhr, wenn man Urlaub hat, wenn man Ferien hat, findet ihr 10 Uhr früh? Oder ist Nikos Reaktion gerechtfertigt gewesen?
Ich möchte noch mal ganz kurz das in einen Kontext auch gerne reinstellen.
Darfst du. Also
wir haben Samstag 10 Uhr vorgeschlagen bekommen, nicht zum Brunchen oder zum Frühstücken oder dass man gemeinsam einen Kaffee trinkt, sondern dass ich halt anderthalb Stunden jetzt über das Jahr 2025 der Fishtown Pinguins jetzt spreche und wir über verschiedene Themenfelder hier philosophieren und meine Stimme halbwegs da sein muss und mein Kopf auch im Idealfall. Und dafür fand ich 10 schon ein bisschen früh. Jetzt haben wir uns um 10.30 Uhr geeinigt.
Macht die Sache bestimmt viel besser.
Und Malte war 10 Minuten sogar noch zu spät. Das war so das i-Töpfelchen.
Nein, ich war im Call, ich wurde nur nicht reingelassen. Ich war pünktlich hier.
Aber ich finde, mit meiner Begründung kann man mich eher nochmal verstehen. Hättest du gesagt, komm Nico, wir gehen zusammen ein Brötchen essen. Ja, ich gesagt, alles klar, machen wir. 10 Uhr ist super. Also ich wäre jetzt auch kein Fan von gewesen, aber wäre okayer gewesen.
Du hättest gerne nach Düsseldorf kommen können, das wäre kein Problem gewesen. Ich hätte hier einen offenen Arm empfangen.
Ich hatte gehört irgendwie, dass es in NRW teilweise geschneit hat an Weihnachten. War das in Düsseldorf auch der Fall?
Nee. Oh, also es war sehr kalt, aber ich gucke nochmal raus. Nee, kein Schnee. Die Sonne scheint aber hier wirklich durchgehend, aber bei dir glaube ich auch. Sieht hell aus auf jeden Fall. Nö,
hier null, aber es hat geschieden.
Auch gut, auch gut. Nee, ansonsten, ich genieß die Zeit hier. Ich hoffe, erstmal du hattest auch schöne Weihnachtstage. Da können wir vielleicht mal mit einsteigen. Weihnachten ist ja schon immer interessant. Überall läuft es anders ab. Wie hast du die Zeit rumbekommen? Und was natürlich alle brennend interessiert, Nico, was hast du geschenkt bekommen?
Ich habe die Zeit sehr gut rumbekommen. Morgen geht's ja nach Dänemark für mich, wie letztes Jahr auch schon. Da hat sich ja wahrscheinlich jede junge Freundesgruppe schon mal vorgenommen, irgendwie über Silvester nach Dänemark. Wir sind die, die es umgesetzt haben, auch wirklich. Und das macht wirklich auch sehr, sehr viel Spaß. Also kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Es geht ganz nach oben nach Skagen, also wirklich am nördlichsten Zipfel von Dänemark, da wo Nord- und Ostsee aufeinandertreffen. Freue ich mich sehr. Einfach eine Hütte, gutes Essen, gutes Trinken. Das wird schon fein werden. Und die Weihnachtsfeiertage waren auch schön. anstrengend immer, oder? Also es ist so ein Marathon, dass man Leute sieht, isst. Ich kann essen, irgendwie, dass ich das nochmal sage, ich kann essen langsam nicht mehr sehen. Das ist wirklich, boah, nur essen, 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 die ganze Zeit Wahnsinn. Da wird auch keine Pause eingelegt. Also nee, es war rundum schön trotzdem die Weihnachtsfeiertage. Und ich habe das erstmal mit meiner Freundin das so gemacht, dass wir uns gegenseitig nichts geschenkt haben. Und wir haben es wirklich durchgezogen. Wir haben ein bisschen mehr ausgegeben für den Adventskalender. Darüber hatten wir ja schon gesprochen. Das war so das Geschenk, was wir uns gegenseitig gemacht haben. Aber ansonsten haben wir uns entschieden, weil nächstes Jahr recht schön ein reisefreudiges Jahr wird. Also wir wollen natürlich wieder unseren traditionellen Griechenland-Urlaub machen. Aber dann geht's auch das erste Mal nach New York. Für mich geht's Anfang des Jahres ein zweites Mal dann nach Dänemark mit einem Kumpel. Also es steht einiges an. Und da haben wir gesagt, komm, lass uns das Geld lieber zurücklegen. Wenn wir uns was kaufen wollen, dann können wir uns das, hört sich jetzt blöd an, aber auch gegen, also können wir uns das selber uns ja auch leisten und uns das dann, wenn wir irgendwas brauchen, unbedingt brauchen, das uns holen. Und ansonsten das restliche Geld zurücklegen und für Urlaub dann sparen, damit wir das so machen können. Und von meinen Eltern habe ich halt ein bisschen Geld bekommen, ganz viel Schokolade, Junge, Junge, ey, ich kann den ganzen Kindergarten damit ernähren, mit dem, was ich hier habe. Und ja, so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten noch. Aber war wirklich schön. Hat Spaß gemacht und auch schöne Geschenke dabei gewesen. Wie war es bei dir?
Das hört sich erstmal sehr gut an, Nico. Und sehr vernünftig, auch mit dieser Reisekasse quasi. Weil ja. die Urlaubsziele, die du genannt hast, sind natürlich nicht günstig. Keins davon. Deswegen auf jeden Fall clever. Bei mir war es natürlich auch, also Heiligabend war ich bei meinen Eltern, wie immer, und bin dann aber schon am 25. nach Düsseldorf gefahren, weil dieses Jahr kein Weihnachtszauber war, also nicht richtig. Ja. Deswegen, da war ich auch ein bisschen traurig eigentlich, aber dann habe ich gedacht, komm, dann fahre ich einfach schon früher hierher, weil hier ist ja auch dann immer viel Trubel noch und war aber eigentlich eher gemütlich, also den Tag, als ich angekommen bin, eher so ein...
Über die Fahrt?
Die Fahrt war sowas von gut.
Ehrlich?
Ja, also ich war noch nie so schnell hier. Ich bin unter 3,5 Stunden gefahren.
Wow.
Aus Bremerhaven nach Düsseldorf mit einer kleinen Pause. Also es lief sehr gut. Und ja, hier dann gemütlich gewesen, nett gegessen. Und dann ging es ja gestern für mich direkt weiter nach Köln zum Spiel der Pinguins an Weihnachten. Und da muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht, wie viele von euch auch in Köln waren. Also der Gästeblock war gut gefüllt. War viel los. Leider kein Tor gesehen. Das etabliert sich langsam bei meinen Auswärtsreisen. Also es ist irgendwie sehr torarm. Aber daran kann man natürlich noch arbeiten. Ja, und dann abends wieder essen gewesen. Und jetzt ja verbringen wir die Tage bis Silvester natürlich auch noch hier. Steht aber auch noch viel an. Und geschenketechnisch auch eher ja Sachen, die ich gut gebrauchen kann, die ich mir auch gewünscht habe. Beispielsweise wollte ich gerne mal so ein... Ich bin ja bei so Mediensachen, ich bin ja immer late to the party, weißt du ja. Mhm. Ich wollte gerne mal so eine Smartwatch haben. So eine, weißt du, die so...
Klapphandy, dachte ich.
Die so ein paar Funktionen auch erfüllen kann. Die habe ich bekommen, ja. Da habe ich mich gefreut.
Zeig mal her, hast du um?
Nee, die lädt noch auf. Die muss ich erst noch installieren und so. Und dann eigentlich wirklich das coolste Geschenk vom... Ich sag mal, nicht vom finanziellen Wert her, aber vom grundsätzlichen Wert her. Ihr erinnert euch, als wir in Berlin waren und wir ausgeraubt wurden, unser Auto und alle Sachen geklaut wurden, da war ein Hoodie auch von mir bei, wo Fishtown drauf stand, dieser graue Hoodie, den gab's mal im Fanshop. Wollte ich ihn danach noch wieder haben, gab's nicht mehr. Und irgendwie hat meine Freundin es geschafft, diesen Hoodie irgendwo nochmal zu kaufen, also wirklich mit Schild noch dran, original verpackt und so. Und den habe ich jetzt wieder.
Geil.
Das fand ich schon schön. Richtig cool. Das war, habe ich mich sehr gefreut.
Also sogar was mit Pinguins-Bezug bekommen.
Ja. Selbst von den Schwiegereltern hier in Düsseldorf habe ich Pinguins-Merch bekommen. Also.
Obwohl das Düsseldorf-Fans sind, richtig?
Ja, siehe hier, ich habe meine Frühstückstasse noch hier.
Die müssten eher bangen darum, dass es nicht bald eine Oberliga-Tasse ist.
Hast du jetzt gesagt.
Aber gegen Kassel gewonnen, immerhin, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Nee, war sehr schön. Also Weihnachten haben wir beide gut rumbekommen. Sehr schöne Tage gehabt.
Du hast aber, finde ich, schon ein ganz gutes Stichwort gesagt, womit wir eigentlich gut übersteigen können. Und die Leute interessieren sich ja nicht dafür, wie wir Weihnachten verbringen, sondern eher über unser Gelaber, über die Fischstopp-Pinguins. Und das ist auch vollkommen richtig so. Ich würde sagen, gerade weil du für uns oder für dich, du warst gestern erst ja da in der Arena, dann lass uns doch über das Spiel auch direkt sprechen, weil da sind ja auch die Gedanken relativ frisch. Ich kann mal ganz kurz reinsteigen und die Einleitung machen. 3-0 Niederlage, nicht gut, aber war ein Spiel der Torhüter, sag ich mal so. Also ein überragender Leon Hungerecker auf unserer Seite, das ganze Wochenende. Ich nehme es einfach vorweg, ist mein Gewinner des Wochenendes. Muss ich gar nicht lange drüber reden.
Ist unser Gewinner der Woche.
Können wir, glaube ich, relativ schnell einen Haken hintermachen. Das ist wirklich, also mit so vielen Hoch und Tiefs umzugehen, denn relativ wenig zu spielen. Ich habe gehört, dass er jetzt die letzten 2 Monate jeweils nur ein Spiel gemacht hat pro Monat. Und dann so eine Leistung zu bringen, Wahnsinn, wirklich. Ich ziehe meinen Hut, allergrößten Respekt, sich nicht runterkriegen zu lassen. Ich hoffe, jetzt ist der Knoten geplatzt und jetzt ist er drin. Das hoffe ich wirklich, weil 2 gute Spiele hintereinander hatten wir, glaube ich, noch nicht. Von daher hoffe ich, jetzt zieht sich das weiter durch. Leider war einer noch einen Tick besser als Leon Hungerecker. Und das war Juvonen auf Seiten der Kölner Haie. Weil was der für einen Tag gehabt hat, das war wirklich absurd. Komplett absurd. Du hattest es mal schon in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass der alles, ich kann da zitieren, Juvonen, der fuckt mich richtig ab. Der hält alles fest. Und so war es auch. Also, wenn wir mal durchgebrochen sind, dann war er halt da. Und dass wir dieses Spiel kein Tor geschossen haben, ist eigentlich auch ein Wunder.
Ja, das ist so ein richtiges Weihnachtsspiel für Juvonen war das irgendwie. So alle Wünsche wurden erfüllt, alles hat geklappt. Und wie du gesagt hast, wir haben eigentlich so ein gutes Auswärtsspiel gemacht, weil bei Köln im Moment ist nicht einfach. Die haben jetzt, glaube ich, 14 Spiele in Folge immer gepunktet.
Waren zwischenzeitlich Spitzenreiter.
Sind sie, glaube ich, immer noch, oder?
Sind sie immer noch?
Mannheim hat verloren. Spitzenreiter.
Du hast recht.
Ja. Und da dann auswärts so ein Spiel abzuliefern, nachdem man 3 Tage vorher in Schwenningen war, zurückgefahren ist, Weihnachten gefeiert hat, dann wieder nach Köln. Es war schon wirklich eine richtig, richtig gute Leistung und deswegen war man auch am Ende richtig enttäuscht, finde ich. Also ich war wirklich richtig enttäuscht, weil ich dachte, boah, da hätte man sich wirklich belohnen müssen für dieses Spiel. Aber ja, Juvonen war einfach der Mann des Spiels, absolut.
Jetzt habe ich mir schon gedacht, Malte, geil, das Unterzahlspiel haben wir schön in den Griff bekommen. Jetzt kassieren wir die Gegentore in Überzahl.
Ja. Oh Mann, das war auch gestern nicht der Tag des Matthew Ebt, das kann man glaube ich sagen. Der hat ja wirklich ganz selten, aber gestern wirklich kein gutes Spiel gemacht. 2-mal auf der Strafbank gewesen, dann das Gegentor ja letztendlich auch irgendwo verschuldet und fast noch so ein Ding ermöglicht. Also einmal hat er den auch verloren, glaube ich, im Aufbau und dann kam aber noch irgendjemand zu Hilfe. Das war nicht optimal, aber ansonsten, du hast Leon Hungerecker schon angesprochen. Da hatte ich mir das Wortspiel schon zurechtgelegt nach den beiden Spielen jetzt. Leon hat Hunger. Oh. Vielleicht der Folgentitel, man weiß es noch nicht. Und ansonsten, wer mir auch sehr positiv gestern wieder aufgefallen ist in dem Spiel, ist irgendwie Bennett Rosmi, ne? Weil der, erstmal dachten wir ja, der fällt länger aus. So, wir haben ihn beide schon beim Eismanager verkauft gehabt. Dann kurz vor Spielbeginn gesehen, ey, der spielt. Dann, wir haben ihn zurückgekauft. Und wie der sich trotzdem in jeden Zweikampf wirft, ne, obwohl er wahrscheinlich noch eine leichte Blessur hat, was für ein Tempo er hat, was für Skills er versucht. Also der hat schon echt ein richtig, richtig großes Talent. In letzter Zeit vielleicht ein bisschen nachgelassen, was das Tore-Schießen angeht. Aber ich glaube, wenn er so weitermacht, kommt er da schnell wieder rein.
Stimmt. Ich fand Büsing auch ganz okay. Also gut. Die Zeit, die er gespielt hat, war auffällig. Ganz gute Aktionen gehabt. Also ich finde, der macht sich auch. Da ist die Entwicklung halt ein bisschen langsamer, aber sie ist da, meiner Meinung nach, wenn er die Chance bekommt. Wollte ich auch einmal erwähnt haben, hatte ich mir noch notiert. Nee, aber ich glaube, hinter das Köln-Spiel können wir dann relativ flotten Haken machen. Also ich will es jetzt auch nicht schmälern. In Unterzahl waren wir halt jetzt. Waren wir jetzt ganz okay. Das Überzahlspiel war diesmal wiederum nicht so gut, auch abgesehen jetzt vor dem Shorthander von Köln. Hinterher, ich habe mir nochmal die Statistik anguckt, 22 zu 35 Torschüsse pro uns, also für uns. Das tut denn weh halt hinterher, ne? Und dann spielst du da vor allem Anfang erstes Drittel oder das komplette erste Drittel, spielst du Köln halt wirklich gegen die Wand. Das waren 15 zu 5 Torschüsse und so sah das Spiel auch hundertprozentig aus. Das war eigentlich ein perfektes Auswärtsspiel gegen einer der Top-Teams der Liga. Und du hast ihn nicht belohnt. So, das war das große Problem. Hätten wir vielleicht schnell das 1 oder 2-0 gemacht, denn natürlich wäre das Spiel anders gewesen. You never know. Du weißt halt nicht, wie das Spiel ausgeht danach oder weitergeht. Aber geschmälert hätte es die Siegchance jetzt nicht. Und somit war es die ganze Zeit offen. Und irgendwann Richtung Ende zweites Drittel wusste man, okay, viele Tore werden hier nicht mehr fallen in dieser kompletten Partie. Das wird richtig schwer. Und man weiß halt auch von den Qualitäten von Köln, wenn man einmal zurückliegt, dann ist es halt einfach schwierig, vor allem hinter dieser Wahnsinnskulisse. Das ist einfach ein Stadion, das ist eine Arena, die einfach nur atemberaubend ist, wenn man dort spielt. Und das kannst mir nicht sagen, dass es nicht auch für Auswärtsspieler atemberaubend ist und beeindruckend. Und du hättest dich stilllegen können, die Arena, hast es nicht geschafft, das wurde bestraft.
Wobei, ich muss ja sagen, diese zwei Fankurven, da in der Langzeit, da bin ich ja kein Fan von, ne? Also die haben ja zwei Stehkurven, jeweils hinter den Toren, und dann ja, singen die teilweise was anderes. So, dann müssen die einen erstmal so hinhören, was die anderen singen, und dann mit so einem leicht zeitversetzt einsteigen, damit das auch alles gleichzeitig gesungen wird. Deswegen ein bisschen, ja, nicht so optimal, aber du hast schon recht.
Also eine gewaltige Kurve, ne?
Ja, wahrscheinlich geht das da einfach nicht in der Lanxess Arena, weil nicht genug Platz oder so. Aber du hast schon recht, 18.600 Zuschauer, das ist halt viermal unsere Halle, ne? Also ist schon viel los. Und letztendlich auch mit dem Überzahlspiel, was du gesagt hast, es war einfach irgendwie dann doch wieder ein bisschen langsam. Und ich hatte, je öfter wir dann Überzahl gespielt haben, das Gefühl, okay, die wissen, der Juwonen, der hat einen echt guten Tag. So, und wir wollen einfach am besten gar nicht mehr schießen, wenn wir uns nicht sicher sind, dass der nicht wirklich reingeht. So, also dann hat man lieber noch einen Pass gespielt. Und da darf man ja auch nichts sagen. Wir sind ja wirklich sehr passsicher. Wir haben sehr viel Kontrolle. So, wir verlieren eigentlich wenig Pucks, wenn wir im Drittel sind, in Überzahl. Aber ja, die Abschlüsse, das hat dann alles zu lange gedauert. Und Juwon, selbst wenn da mal ein guter Abschluss kam, irgendwie hat er die halt dann gestern gehalten. Deswegen ist halt so.
Hat sich so ein bisschen ausgeglückt, würde ich fast sagen. Weil ich weiß nicht, ob du am Anfang der Saison haben wir noch viel darüber gesprochen, wie konnten wir dieses Spiel gewinnen. Wir haben 6 Punkte Wochenende, wie haben wir das geschafft? Paradebeispiel, der erste Spieltag gegen Schwenning, in Schwenning. War das in Schwenning? Ja, oder? Waren wir zu Hause oder auswärts? Nee, zu Hause haben wir gespielt.
Zu Hause, ja.
Wir haben zu Hause gespielt. Zu Hause gegen Schwenning, wir haben wirklich nicht gut gespielt. Schwenning war wirklich besser. Wir haben das Spiel mit 3 Punkten beendet. Und jetzt habe ich das Gefühl, man sagt ja auch, im Laufe einer Saison gleicht sich alles irgendwie wieder aus. Und ich glaube, jetzt gleicht sich gerade alles wieder ein bisschen aus. Weil wir spielen halt wirklich stark. Wir haben wirklich gute Spiele gemacht. Gegen Straubing, gegen München, gegen Schwenning und gegen Köln. Das sind die letzten 4 Spiele gewesen. Und wir gehen mit 3 Punkten aus den 4 Spielen raus. 1 Sieg, 3 Niederlagen. Und da müssten eigentlich mindestens nach der Leistung 3 Sieger, hätten da auch gut und gerne draufstehen können. Wenn die sogar noch mehr Punkte wenigstens. Also, es ist irgendwie belastend, ist das. Und das ist so deprimierend ja auch für die Spieler, ne? Die spielen so gut, reißen sich da echt den Arsch auf. Man sieht wirklich eine Entwicklung jetzt auch in der Mannschaft und sie kriegen es nicht hin, das in Punkte umzumünzen, weil sie dann im entscheidenden Moment dann doch nicht da sind. Es ist schwierig. Komm, lass uns über was Positiveres sprechen. Vor dem 3-0 waren 4-0. Gott sei Dank, als Sieg für uns. Und das ist Schwenning. Schwenning liegt uns. Dieses Jahr irgendwie. 3 Spiele, 3 Siege, glaube ich. Oder haben wir schon 4-mal gegen die gespielt? Bin mir gerade ein bisschen unsicher.
Ich glaube, einmal müssen sie noch zu uns kommen.
Ja, ne? Mhm. Und jetzt ein zweites Mal relativ viele Tore in Schwenning geschossen. Das hattest du das letzte Mal schon gesagt. Wir haben ja erst vor relativ kurzer Zeit in Schwenning gespielt. Das muss man erstmal schaffen. Und das ist einfach so. Also das ist wirklich ein saustarkes Auswärtsspiel gewesen, gegen natürlich einen Gegner, der jetzt nicht optimal gerade drauf ist. Also wir haben auch zu guten Zeitpunkt jetzt gegen Schwenning gespielt. Stand jetzt ist der Trainer noch da. Mal gucken, sag ja, ich mal so.
Haben 8 Spiele in Folge verloren gerade, also.
Ja, lang wird es nicht mehr dauern, sag ich mal so. Aber nee, das war ein rundum gutes Auswärtsspiel und ein Sieg, der irgendwie vielleicht nur eine erste Minute kurz gefährdet war. Ansonsten eigentlich von vorne bis hinten auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Sehr souverän gespielt. Nino Kinder ein super Spiel gemacht, hat sich ja auch belohnt. Der hätte auch zwei Buden machen können, wenn er dann nicht ans leere Tor vorbeilegt. Aber ein Tor dann hinterher gemacht. Man hat auch gesehen, dieses, ach, endlich, jetzt hat's geschafft. Kurt Conrad, Ross Mowerman, Bruckgießer, irgendwie da, diesen Spiel durften alle, die es irgendwie nicht so einfach hatten, jetzt in den letzten Spielen vielleicht. Also, ich hab fast nichts zu meckern, muss ich sagen.
Nö, fällt schwer, ne? Bei einem 4-0-Auswärtssieg gibt es eigentlich wenig, worüber man sich beschweren könnte. Da lief alles wirklich gut. Leon Hungerecker hat da seinen Startschuss gehabt zur guten Form. Zu null gehalten. Und ja, mit letztendlich plus eins aus diesen beiden Spielen rausgegangen im Torverhältnis.
Stimmt. Stimmt, ja. Na gut, es waren ja Empty da in Köln auch zwei, ne?
Ja, die waren dann, also auch da irgendwie, ich glaube, den einen spielt Urbas, dem Kölner, auch perfekt in den Schläger zum Aufbau. Wo ich mich auch gefragt habe, eigentlich schießt der doch immer. Warum schießt der nicht jetzt auch? Aber ja, nicht wieder mit Köln anfangen. Ja, eben.
Haken hinter, die beiden Spiele. Frankfurt steht noch an, dazu kommen wir nicht später, weil dann wisst ihr ja schon das Ergebnis. Das ist sehr witzlos, wenn wir es tippen. Ja, hoffen wir das Beste. Ihr habt es gehört vom Malte, dass wir ein paar Tage früher aufnehmen, weil jetzt noch ein paar Feiertage für uns anstehen. Wir drücken den Pinguins natürlich die Daumen und wir spielen noch zu Hause. Also ich hoffe, ganz viele von euch sind in der Arena. Gewinner des Wochenendes haben wir auch gekürt. Sehr einfach gewesen. Wäre es nicht Leon Hungereck gewonnen, hätte ich, glaube ich, Nino Kinder gesagt. Das nur mal so nebenbei. Ich fand, der hatte auch ein sehr gutes Wochenende gehabt. Also ich bin immer begeistert Unterzahl von dem, ne? Ich finde ihn so geil. Irgendwie, das ist wie so ein Terrier, ist das.
Ja.
Der hinter den Spielern daher rennt, sobald das aus dem Drittel der Puck rausflutscht.
Also, kennst du noch von früher diese Beyblades?
Ja.
So ungefähr.
Ja, der zischt dann auf einmal ab denn dort. Und damit, also das bringt ja auch wirklich was, ne? Die eigenen Männer können wechseln. Also das ist schon sehr ordentlich. Es sind noch ein paar Sekunden von der Uhr. Das macht wirklich Spaß, ihm zuzugucken. Wenn wir in Unterzahl sind. So, dann, was machen wir als nächstes? Sprechen wir erstmal über ein Gerücht oder über das Jahr? Komm, wir haken mal eben kurz das Gerücht nochmal ab, würde ich sagen. Letzte Woche hatten wir euch ja schon davon erzählt, dass Enimili wahrscheinlich seinen Vertrag verlängern wird, laut unseren Infos in Bremerhaven, und noch eine weitere Saison bei uns bleibt. Ich finde, der macht sie auch. Der kommt, also irgendwie mag ich ihn. Er ist jetzt nicht der überragende Player, der da jetzt die überragende Leistung vielleicht bringt, aber ich finde ihn auf seine Art irgendwie cool. Ich mag seinen Spielstil ganz gerne, darum schlecht finde ich es definitiv nicht. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Personalie. Wir sehen, es tut sich etwas für die kommende Saison und da gehe ich drauf steil. Immer so. Und ich weiß, einige von euch auch, wenn ich die Reaktion so gelesen habe. Angeblich soll Parker Tuomi laut dem Eisblock in der kommenden Saison bei uns spielen, soll einen langjährigen Vertrag unterschrieben haben bei den Fishtown Penguins, also für längere Zeit bei uns bleiben und somit geht's zurück in die Heimat, wenn es so kommen sollte, Malte. Ist das nicht eine romantische Story Richtung Weihnachten?
Ja, viele hatten natürlich gehofft, dass das Ganze schon früher passiert, weil...
Ja. Ja, das schon Transfer-Bingo.
Ja, genau, das Gerücht gab es schon mal und er hat ja war auch schon mal Trainingsgast bei den Penguins, also er kennt sich hier bestens aus. Jetzt ist er auch schon 30, so, ist ja mein Jahrgang, Parker Tuomi, und hat jetzt auch ein kleines Kind, das heißt Familie vielleicht auch ein bisschen im Fokus und zugegebenermaßen hat er bei Köln jetzt die Saison auch nicht jedes Spiel absolviert, also war auch ab und zu mal nicht im Kader, hat dann nicht mehr diesen unangefochtenen Status, wenn man so möchte. Und ich glaube, dass er hier vom Alter her, von der Leistung her auch eine Führungsrolle übernehmen kann, dass der vielleicht auch so ein bisschen für diesen anstehenden Umbruch vielleicht steht, der ja irgendwann kommen muss, weil wir eben viele Altspieler haben, dass wir uns so ein bisschen verjüngen. Und der hat viel Erfahrung, Nationalspieler, hat, meine ich, WM und Olympia, glaube ich, auch gespielt. Oder wird wahrscheinlich auch noch Olympia spielen, weil im Kreise der Nationalmannschaft ist er auch ein sehr guter Rollenspieler. Und passt, glaube ich, ganz gut zu den Penguins. Ich würde mich freuen. Sein Vater hat auch hier gespielt, war auch, ja, glaube ich, war er auch mal im Trainerstab hier. Ich bin mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall hat er hier gespielt. Und deswegen, ja, wäre das schon eine sehr romantische Geschichte. Und ich glaube, den Trikotverkauf würde er auch nochmal ankurbeln.
Ja, ist schon geil. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr drüber. Einer der unterschätztesten deutschen Spieler meiner Meinung nach in der DEL. Und man muss auch sagen, jetzt hattest du ein bisschen geschmälert vielleicht die Freude über Tomi, dass er nicht immer im Kader der Kölner stand. Erstmal hat natürlich Köln einen überragenden Kader. Also schon echt schwer genug, was da für Leute auf der Tribüne sitzen. Da würden sich andere Vereine die Finger nach lecken. Aber 18 Spiele, 13 Punkte, hatte ich noch vor der Podcast-Aufnahme mir schnell angeschaut. Das ist ein ordentlicher Schnitt für ein Team, wo sich eben halt wirklich so viele gute Spieler drinstehen. Und du hast es gesagt, ich glaube, wir werden da jetzt nicht mehr heute groß drüber sprechen. Das heben wir uns dann für die Zeit nach der Saison auf. Aber mal gucken, in welche Reihe er sich einordnen wird. Weil so einer kann auch erste Reihe spielen im Bremerhaven. Davon bin ich überzeugt. Mit 30, bestes Eishockeyalter, ne? Wir wissen's. Und wer weiß, ob wir eine neue erste Reihe haben müssen. Das steht ja auch noch in den Sternen. Da sind wir auch noch gespannt. Aber da, das ist mal Hoffnung für die kommende Saison, sage ich mal so.
Und der Eisblock hat es ja zuerst berichtet, dass das passieren soll. Sowieso schon eine gute Quelle. Wenn sie, sobald sie irgendetwas posten, sind sie sich eigentlich relativ sicher, dass das auch passiert. Und dann wurde es nach dem Spiel in Köln auch noch von den Kollegen vom Sharkbite Podcast, also aus Köln direkt bestätigt, dass das passieren wird. Also ich glaube, man kann sich da schon sehr sicher sein, dass da sehr, sehr viel Wahrheit dran ist. Und das heißt, ihr dürft euch jetzt schon mal ein halbes Jahr richtig doll freuen, bis Parker dann bei der Saisoneröffnungsfeier wahrscheinlich auf der Bühne in Bremerhaven stehen wird.
Wir machen jetzt nochmal einen ganz schnellen Break, pusten durch und blicken dann zurück auf das vergangene oder jetzige, wann auch immer ihr den Podcast hört, auf jeden Fall auf das Jahr 2025 der Fisch und Pinguins zurück.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
So, nun blicken wir auf das Jahr 2025 zurück, aber nicht nur wir werden dazu zu Wort kommen, sondern auch ihr. Ihr habt uns in der Instagram-Story und allgemein bei Instagram einiges zum Jahr 2025 geschrieben. Und wir haben noch drei Personen mit dabei. Bonnie, eine von den Fanbeauftragten. Wir haben Lars von der NZ und wir haben Ryan Betterhaar mit dabei. Spieler der Fisch und Pinguins müsstet ihr kennen. Wir haben vier Fragen jetzt mit im Gepäck. Womit wollen wir starten, Malte? Wie stellst du dir das hier vor?
Das ist eine gute Frage. Ich finde eigentlich die Reihenfolge, wie sie im Skript steht, gar nicht so schlecht. Ich glaube, das können wir so gut machen. Sprich, die erste Frage wäre, wir versetzen uns nochmal in unsere Fansicht im Jahr 2025, von Januar bis jetzt. Welches Bild oder welcher Moment kommt dir da als erstes in den Sinn?
Und ich finde, wir fragen erstmal die Protagonisten, die Gäste.
Ich mag mich gar nicht für einen Moment entscheiden, der mir an die Pinguins in diesem Jahr als erstes in den Sinn kommt. Ich glaube, wir sehen das auch so immer so ein bisschen so aus Fansicht, was für Fans irgendwie besondere Erlebnisse waren. Und da gibt's irgendwie ganz viele, seien es Sonderzüge, aber auch eben die Schiffstour nach Köln. Aber ganz besonders war irgendwie auch in Hamar, als auf einmal so eine Riesengruppe Pinguins-Fans da vor dem Stadion stand und wir noch dieses coole Gruppenfoto gemacht haben. Also da gibt's unzählige coole Momente. Auch die Fahrt nach Tampere war jetzt was ganz Besonderes. Aber auch der letzte Spieltag mit den Blinkherzen war irgendwie total schön. So, oder die Choreos, die wir gemacht haben. Also da gibt's ganz viele Momente, zumindest aus der Sicht fallen mir da echt direkt viele ein.
Als erstes in den Sinn kommt mir das Spiel 6 im Playoff-Viertelfinale in Köln. Die Penguins hatten gerade die Serie auf 2-3 verkürzt. Du führst da lange 1-0, dann steht es 1-1 und keine zwei Minuten vorm Ende macht Köln das 2-1 in dem Spiel durch Grenier und sie ziehen dann doch ins Halbfinale ein. Die ganze Hoffnung weg. Das zeigt auch mal, wie das so im Sport und gerade im Eishockey ist, dass ein einziger Moment alles entscheiden kann. Du warst kurz davor, die Serie zum 3-3 auszugleichen und nach Hause zu nehmen und dann geht ein Schuss rein, das Spiel ist aus, du stehst da mit hängenden Köpfen und die Serie ist verloren. Das zeigt eben, wie sehr Eishockey und Sport auch immer noch vom Zufall geprägt ist. Egal, was du analysierst und was du alles selber in der Hand hast, am Ende bist du immer von dem Münzwurf auch ein bisschen abhängig. Der entscheidet, fällt's auf Zahl oder fällt's auf Kopf. Das macht's schön, aber auch grausam.
Ja, ich glaube, im Jahr 2025 war natürlich ein großer Erfolg, dass wir ja am Endeffekt am Ende in den Top 3 standen und wieder die Champions League erreicht haben. Aber ich glaube auch so, dass es eigentlich gar nicht so den bestimmten Moment gab, sondern allgemein, dass wir eigentlich sehr über unsere Strukturen, über unsere konstante Leistung kommen. Von daher ist das, glaube ich, tatsächlich die größte Stärke vom Team, dass wir Spiel für Spiel, egal gegen wen wir spielen, eigentlich immer das Gleiche abrufen können und immer an unsere Top-Leistungen eigentlich anknüpfen können. Ich glaube, das ist tatsächlich die größte Teamstärke, die wir haben.
Erstmal möchte ich sagen, dass Bonnie, unsere Fanbeauftragte, eine sowas von angenehme Stimme hat.
Die soll einen Podcast machen.
Die könnte problemlos diesen Podcast machen, wenn wir irgendwann keinen Bock mehr haben. Also Wahnsinn. Wirklich richtig angenehm. Und natürlich auch inhaltlich sehr, sehr coole Momente genannt. Also völlig richtig, ne? Sonderzüge, die Schiffstour, Champions League, ganz, ganz toll. Und dagegen dann auch von Lars so ein bisschen dieses, ja, was nochmal Eishockey an sich verdeutlicht, ne? Also, dass es eben schnell gehen kann, dass es ja irgendwie auch dramatisch emotional ist, dass einem dieses Bild dann in den Kopf kommt, und finde ich auch völlig verständlich. Ich hätte all diese Momente, glaube ich, auch nennen können. Wir haben uns ja auch so ein bisschen vorbereitet, Nico, natürlich auf die Fragen, und irgendwie, ich, ne, 2025, ich habe drüber nachgedacht und ich habe einfach jetzt durch die letzten Wochen auch, ich habe Julius Hulacek in meinem Kopf. Ich kann gar nicht sagen, wieso, aber irgendwie hatte der natürlich in jeglicher Hinsicht dieses Kalenderjahr einen enormen Einfluss auf unsere Leistung. So, also einerseits hat er uns ja wirklich zur Weißglut gebracht in den Playoffs, passt vielleicht ein bisschen zu Lars' Geschichte, weil er da wirklich uns rausgehext hat, der gehalten wie, keine Ahnung, wie Juwone, nur in noch besser. Hat er gar nichts zugelassen. Dann kommt er irgendwie mitten in dieser Saison zu uns, spielt dann für uns mit der Huda-Show, was ja auch eigentlich eher selten in Bremerhaven ist, so eine Art One-Man-Show, begeistert irgendwie das Publikum, obwohl er vielleicht auch gar nicht auf dem Peak seiner Leistung aktuell ist, ist jetzt nicht in Gudlewskis Form und auch nicht in der Playoff-Form aus der letzten Saison. Aber irgendwie, wenn ich über das ganze Jahr so nachdenke, denke ich jetzt an Julius Hulacek in Kombination mit den Pinguins. Ist vielleicht ein bisschen unemotional, aber es ist so das, was mir irgendwie in den Kopf gekommen ist.
Genauso soll man ja auch die Frage beantworten, ne? Was fällt einem so als erstes ein? Man muss ja nicht konkret auf etwas abzielen, sondern es ist so das Pinguins ja in Verbindung mit den Fischern und Pinguins. Was bleibt dort hängen? Also ich habe zwei Dinge. Zum einen ist es für mich definitiv auch das Spiel 5 in den Playoffs gewesen, beziehungsweise war das Spiel 5 zu Hause, als wir gewonnen haben gegen Köln, und irgendwie hatte es für mich, also er hatte ja kein Happy End gehabt, wie wir alle wissen, aber nichtsdestotrotz standen wir alle gemeinsam dort, alle unsere Leute, mit denen wir so verbunden sind, mit über Eishockey und, standen wir alle zusammen. Und wir waren einfach alle so glücklich, und ich hab halt gemerkt und ausgeklammert, wie es denn ausging, komplett ausgeklammert jetzt mal von dem. Trotzdem war es ein sehr schönes Gefühl, dieses, jetzt packen wir es. Jetzt sind wir da. Und so ist dieses komplett, man stand dort, jeder hatte dieses Gefühl gehabt, jeder war überglücklich, jeder hatte mindestens 1,5 Promille. Das kam natürlich auch nochmal förderlich dazu. Aber es war irgendwie eine geile Stimmung, war dann irgendwie dieses ganz besondere Eishockey-Gefühl war für mich genau zu diesem Zeitpunkt da. Da, wo man so dachte, ja, das macht Eishockey, das macht den Standort Bremerhaven so besonders. Natürlich, das Spiel 6 kannst du ganz anders, hatte Lars ja auch erwähnt, ist auf ganz andere Art besonders gewesen, ganz besonders bitter, wenn du kurz vor Schluss eben halt diesen Treffer zum Ausscheiden dann bekommst. Aber ich möchte mich auf das Schönere denn besinnen. Und das war eben definitiv Spiel 5 in Bremerhaven, nachdem wir dann zusammenstanden und das Spiel dann gewonnen haben, in dem Fall. Und ich möchte noch einen zweiten Punkt nennen, und du wirst gleich sagen, dass du mir 100% zustimmst, hoffe ich. Das ich ist nochmal ein ganz, ganz anderer Twist, den ich reinbringen wollen würde. Es war so ein bisschen auch für uns, nachdem wir jetzt über 5,5 Jahre machen wir jetzt, glaube ich, diesen Podcast. Irre. aber nach diesen 5,5 Jahren war, finde ich, 2025 das Jahr, wo wir am meisten live Kontakt mit euch hatten und mit euch gesprochen haben. Es war so ein bisschen das Live-Jahr für uns. Wir hatten den Live-Podcast. Ich musste mal gucken, ob das wirklich noch dieses Jahr war. Aber ja, es war dieses Jahr mit Maxi Franz Repp. Haben wir in der Losche zusammengesessen und den Podcast gemacht. Das war relativ kurz vor Saisonende, letzte Saison. Und wir hatten zweimal das Privileg, die große Ehre gehabt, auf der Bühne für euch auch zu stehen. Einmal zur Saisonabschlussfeier und einmal zur Saisoneröffnung. Und das waren Momente, die ich in meinem Leben niemals vergessen werde. Das war einmal von meiner Nervosität her werde ich es niemals vergessen. Aber auch der Moment einfach. Die Saisonabschlussfeier war, ich glaube, mit allgemein, wenn man mich fragen würde, was war dein Highlight 2025, dann würde ich, glaube ich, die Saisonabschlussfeier für mich nennen, weil die einfach so, so, so besonders war. Wir haben so viele von euch getroffen, kennengelernt, die Stimmung war gut, die Resonanz war gut, nachdem man das erste Mal standen wir ja auf der Bühne. Das war, ist für euch jetzt vielleicht eher uninteressant, aber für mich auf jeden Fall ein Punkt, den ich gerne erwähnen wollen würde hier auch im Podcast, weil er eben halt so besonders ist und wo man da so richtig gecheckt hat, was für eine Dimension unsere kleine Schnapsidee mit diesem Podcast eigentlich angenommen hat, dass wir es, sonst wären wir ja niemals dorthin gekommen und hätten niemals die Ehre gehabt, dass ein Sebastian Furchtner auf uns zugekommen wäre und gefragt hat, ob wir Lust hätten, das mit ihm zusammen zu machen und für die Fisch und Pinguin zu machen. Das ist einfach nur absoluter Wahnsinn gewesen. Maxi Franz Repp, der Live-Podcast, auch mit euch zusammen, mit 50 Zuschauern oder Zuhörern von euch. Das war der absolute Hammer. Saisoneröffnung auf der Sale, muss ich nicht viel drüber reden. Mit Felix zusammen hat super viel Spaß gemacht. Also das toppt schon alles, würde ich sagen, für mich persönlich wenigstens.
Ich stimme dir 100% zu.
Dachte ich mir schon.
Das passt irgendwie auch ganz gut zur nächsten Frage, die wir uns ausgedacht hatten. Irgendwie gab es einen Pinguins-Moment im Jahr 25, in dem du das Gefühl hattest, das ist etwas ganz Besonderes. War es natürlich dann auch die Momente auf der Bühne. Vielleicht fangen wir da jetzt einfach mal an bei dem Punkt. Ich habe mir noch zwei andere Momente rausgesucht, konnte mich nicht so richtig entscheiden. Ich finde beide irgendwie ganz besonders. Und der eine, mit dem fange ich an, der passt einfach so besonders zu den Pinguins und zu euch Fans auch, weil das eben an vielen anderen Standorten einfach nicht passiert wäre, nämlich das erste Spiel von Maxi Franz Repp im Trikot der Adler Mannheim in Bremerhaven. Weil ich glaube, es ist ja vielleicht noch nie so vorgekommen, dass ein Ex-Spieler so wieder begrüßt wurde in dieser Arena. Also es war schon ein Gänsehautmoment, muss man schon sagen. Vielleicht auch, weil wir Maxi natürlich auch kennen und wir ihn auch sehr mögen und wertschätzen. Aber wie ihr ihn wieder willkommen geheißen habt und ja, hinter mir saß dann auch seine Family und ich meine, ich habe da auch so ein paar Tränchen gesehen dann, ne? Also es war einfach wirklich ganz, ganz emotional.
Auf jeden Fall eine gute Leistung.
Dann hat er auch noch sehr gut gehalten, wie man ihn halt kennt. Also es war irgendwie ein ganz, ganz toller Moment, so der mir sehr in Erinnerung geblieben ist in diesem Jahr. Und das ist der eine. Der andere, wo ich einfach nie damit gerechnet hätte, dass sowas mal passiert in meinem Leben als Pinguins-Fan, dass ich überhaupt mal für ein Pinguins-Spiel zu einem Flughafen fahre. Dachte ich nicht, dass das passiert. Dann nicht, dass es in Hamburg sein wird. Und dass ich dann auch noch da in der Wartezeit vorm Gate ganz viele andere Pinguins-Fans treffe. Da sitzen die Leute dann im Merch von den Fischtown-Pinguins, trinken da ihr Bierchen und warten darauf, dass dieser Flieger nach Norwegen startet zum Champions-League-Spiel. Also allein diese Kulisse, ne? Da sitzen Leute im Trikot, im Shirt, mit Schal und man wartet darauf, dass es losgeht zum Auswärtsspiel nach Norwegen. Ein Pflichtspiel, nicht irgend so ein komisches Vorbereitungsding, wo keiner Lust drauf hat letztendlich, sondern wirklich ein Pflichtspiel. Hätte ich nie gedacht, dass das mal passiert und war für mich auf jeden Fall ein sehr besonderer Moment.
Ja, also die Frage zielt ja darauf ab, was etwas ganz Besonderes war im Jahr 2025 im Zusammenhang mit den Pinguins. Und ich knüpfe ein bisschen an dem an, was du sagtest. Für mich war das aber jedes Champions Hockey League Auswärtsspiel. Also ich war jetzt nicht bei jedem dabei. Nichtsdestotrotz war man, und ich glaube, das können viele auch so unterschreiben, die vielleicht auch nicht dabei waren bei jedem Spiel oder generell vielleicht bei keinem Spiel dabei waren auswärts. Aber man war so stolz darauf, wie die Fans, wie Bremerhaven nach außen präsentiert wurde in ganz Europa. Und wir wussten ja alle, was in den Köpfen mancher Heimmannschaften in Skandinavien und was weiß ich, wo wir alles unterwegs waren, durch den Kopf ging. Wo sie dachten so, ich habe noch nie vielleicht etwas von Bremerhaven gehört, aber krass, dass sie hierher gefahren sind. So, das wäre ja wahrscheinlich so ein Standardsatz gewesen sein. Und wenn, das hatte Bonnie auch gesagt, in, wo war dieses Gruppenbild, Tampere?
Nee, in Hammer.
Hammer, genau, stimmt. Im Hammer.
Ich war noch nicht da beim Stadion, als das Gruppenbild gemacht wurde. Wir waren ein bisschen spät.
Aber ich habe mir das Gruppenbild angeguckt und dachte so, ja, geil. Es ist doch absurd, ist das. Ich packe jetzt nicht nochmal die Story aus, wenn man sich überlegt, wo wir vor einigen Jahren waren und wo wir jetzt sind. Das ersparen wir jetzt den Leuten mal. Aber unterstrich ist es aber so. Ja. Also es ist wirklich der absolute Hammer. Hammer, der absolute Hammer. mit dem Gruppenbild und generell, wie das Bremerhaven halt wirklich jetzt ein Standort ist, den man in Europa im Eishockey-Kosmos einfach kennt, dass er fast mit dazugehört jetzt schon und ein Name ist, das ist ja, kann sich ja keiner besser ausmalen, so etwas. Wahnsinn.
Ja, auf jeden Fall. Champions League ist halt immer etwas Besonderes und das, ja, weiß man auch zu schätzen, gerade jetzt, wenn man sich die Tabelle anguckt, dass das nicht jedes Jahr vorkommen wird. Also muss man es auf jeden Fall genießen. Und ich glaube, da haben wir auch super viele Nachrichten bei Instagram zu bekommen. Da haben wir auch nach euren Highlights oder nach euren besonderen Momenten gefragt. Und da kam auch ganz viel mit Champions League in Zürich. Da sind einige nach Tampere gefahren. Auch Norwegen wurde da genannt. Also für viele von euch war das auch jeweils ein ganz besonderer Moment in 2025.
Dann lassen wir nochmal unsere Gäste sprechen, würde ich vorschlagen.
Auf geht's.
Der Moment, der wirklich was ganz Besonderes war, zumindest für mich, und wo ich immer noch Gänsehaut bekomme, wenn ich mir die Fotos, gerade die Fotos von Alia, die sie vom Eis aus geschossen hat, war das Spiel in München im Januar, wo wir mit dem Sonderzug angereist sind und einfach mit unfassbar vielen Fans vor Ort waren und dann noch das Spiel gewonnen haben. Das war schon wirklich was ganz Besonderes und richtig cool. Da sind wir, glaube ich, auch beide ein bisschen stolz auf den Tag, dass das alles so gut geklappt hat.
Etwas ganz Besonderes war für mich das Verhalten der Fans nach der 0-4-Niederlage gegen Wolfsburg vor ein paar Wochen. Da hatten die Penguins eine wirklich schlechte Phase und dann verlierst du gegen Wolfsburg zu Hause völlig verdient 0-4 in allen Belangen, absolut schlechtes Spiel. Und trotzdem kommt nicht ein einziger Pfiff nach dem Spiel. Es gibt nur aufbauenden Applaus. Und das wird ja so oft erzählt, dass die Fans in der Halle was ganz Besonderes sind. Und das ist aber tatsächlich so. An solchen Spielen sieht man das. Und das ist ein Gut in Bremerhaven, was man gar nicht hoch genug schätzen kann, wie das Verhalten in der Halle der Fans ist, wie sie ihre Mannschaft unterstützen. Das ist was Besonderes.
Wenn ich mich ja tatsächlich genau erinnern kann, war das Spiel in München mit dem Sonderzug, war schon sehr, sehr schön, wo wir dann auch im Penaltyschießen gewonnen haben vor, glaube ich, 1000 Bremerhavener Fans oder über 1000 Fans sogar. Das war tatsächlich sehr cool. Und das ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben.
Ich finde es geil, wie unterschiedlich diese Frage interpretiert wird, auch in den Antworten. Sehr schöne Antworten auf jeden Fall gewesen und würde ich alles genauso unterschreiben. Ich will noch auf den Punkt von Bonnie eingehen, weil ich es ganz witzig fand, weil wir es gab zwei Sonderzüge nach München und Dresden in diesem Jahr und wir haben beide nicht das als Highlight genommen, obwohl wir das hätten auch gut als Highlight nehmen können, weil ich finde, ein Sonderzug, ich war in München leider nicht mit dabei, ich war nach Dresden bin ich mitgekommen, du warst bei beiden dabei. Wahrscheinlich war München noch ein Tick besonderer. Ich weiß nicht, kannst du vielleicht sagen, aber ich fand Dresden schon sehr, sehr schön und sehr, sehr cool. Es hat überragend viel Spaß gemacht. Ich finde es immer absurd, wenn man sich eigentlich mal vor Augen hält. Wir steigen ein, fahren hin, gucken uns Eishockey an, fahren wieder zurück. So, das ist für uns und haben ganz viel Spaß dazwischen. Natürlich. So, das sind für uns Sonderzugfahrten. Aber wenn man sich mal wirklich detailliert mal anschaut, was da gerade passiert, dass da irgendein Zug gemietet wird, wo man auf dieser Bahnstrecke nach Dresden jetzt hinfährt, irgendwie nochmal Zwischenhalte in Bremen und Bremerhaven eben halt hinlegen muss, die Leute einzusammeln, die Abteile aufteilen muss, irgendein Reinigungsteam dadurch jagt dennoch und ich weiß nicht, wie das abläuft. Also ich kann mir nicht mal ausmalen, wie so etwas funktioniert, so eine Planung, damit wir hinterher sagen, so ja, war wieder eine geile Auswärtsfahrt. Ohne, dass sich wahrscheinlich 90% Gedanken darüber gemacht haben, wie das eigentlich alles zustande kommt. Das ist ja auch Wahnsinn, ne? Sich so heimliche Helden halt, die das denn planen, definitiv. Und kann man auch ganz weit mit nach oben packen, was eins der Besonderheiten angeht für das Jahr 2025, definitiv.
Absolut, absolut. Beide Sonderzüge waren richtig cool. Vom Spiel her war natürlich München irgendwie noch so ein bisschen emotionaler, weil ja, es ist halt besonderer, gegen München zu gewinnen als gegen Dresden, ohne dass ich Dresden zu nahe treten möchte. Aber
so ein Overtime-Sieg oder Penaltyschießen-Sieg, wie wir es jetzt bei beiden dann hatten, ist ja auch schon was Besonderes, weil man so diesen einen Moment hat, wo man so richtig, ne, das Spiel ist um, man hat gewonnen. So,
genau, und in Dresden war es ja so, dass wir kurz vor Schluss noch ausgeglichen haben. Das war natürlich besonders. Stimmt. In München war es dann andersrum. Da haben wir, glaube ich, kurz vor Schluss das Tor noch kassiert, um dann in die Verlängerung zu gehen und dann im Penaltyschießen. Ja, da war natürlich irgendwie besonders, dass auf einmal Cedric Schiemens da auf dem Eis stand, mit dem ja gar keiner gerechnet hat beim Penaltyschießen und der den Entscheidenden dann versenkt in seinem, keine Ahnung, dritten Spiel oder so für Bremerhaven. Also dann kam da Biström noch frisch aus Schweden angeflogen, um da mitzuspielen. Also irgendwie waren da viele Komponenten, die das noch besonderer gemacht haben. Alfred Prey war beim Fanmarsch dabei, vom Münchner Bahnhof bis zum Stadion. Da kam einfach viel zusammen. Aber ich glaube, jede Sonderzugfahrt hat irgendwie was Besonderes. Und es war auch nicht immer so, dass wir jede Sonderzugfahrt gewonnen haben. Das muss man auch mal sagen. Da waren wir gesegnet dieses Jahr. Haben wir beide Spiele gewonnen. Beide irgendwie recht dramatisch. Es war jeweils sehr emotional. Und ich glaube, daran kann man definitiv anknüpfen im kommenden Jahr, wohin auch immer dann der Sonderzug fahren wird.
Definitiv. Ah, Sonderzüge sind schon was Tolles. Ich bin sehr gespannt, wo es im kommenden Jahr hingeht. Ganz weit vorne mit dabei sind ja immer Aufsteiger. Da müssen wir mal gucken, wer es denn wird in der kommenden Saison oder ob es überhaupt jemand wird, ist ja auch immer so eine Frage.
Ich glaube ja an Thomas. Thomas, der macht das.
Der macht das gut, ne? Der macht das sehr gut. Also wenn man wetten müsste, würde ich jetzt auch gerade auf Krefeld wetten, was auch kein Risikotipp wäre, bin ich auch ehrlich. Aber die spielen schon einen überragenden Stiefel da momentan.
Das wäre,
ich würde mich sehr freuen.
Ja, das wäre dann, können wir schon für den nächsten Jahresrückblick dann sagen, das erste Spiel gegen Thomas Popisch bei einem anderen Verein, das ist ja dann schon das Highlight des Jahres, also.
Geht ja. Obwohl, es hätte auch was, also natürlich so Nummer 1 wäre für mich auch schon, gegen Thomas Popisch wieder in der DEL zu spielen, das wäre schon was Schönes. Aber momentan mischen ja auch Landshut und Rosenheim da oben mit, irgendwie auch geil, oder?
Rosenheim wäre auch sehr, sehr cool, weil da ja auch eine große Fanfreundschaft besteht zwischen Bremerhaven und Rosenheim.
Aber Landshut wäre genau andersrum auch wiederum geil, wenn die es schaffen.
Da nochmal hinfahren hätte auch was. Also da war ich schon zweimal. War jeweils auch sehr interessant, kann man so sagen. Und vielleicht können wir Felix Behnert da nochmal einpacken für die Fahrt, wenn er darf.
Wenn er vorm Stadion nur. Nee, also für die Auswärtsfahrer hoffe ich auf Krefeld oder Kassel. Weil die sind definitiv kürzer als Rosenheim oder Landshut. Das ist ja am Arsch der Heide von uns aus gesehen. So, wir haben eine dritte Frage. 3 von 4. Welche Entwicklung der Mannschaft hast du 2025 am stärksten wahrgenommen? Und diesmal switchen wir wieder und fangen mit Gästen an.
Die Penguins ausgemacht hat in diesem Jahr wieder mal Teamgeist und Bodenständigkeit, würde ich sagen, sind 2 Stichworte, die da gut zu passen.
Ja, was die Entwicklung der Mannschaft angeht, kann man eigentlich gar nicht von einer Entwicklung sprechen, weil für mich sind die Penguins seit 2-3 Jahren in einer Phase der Stabilisierung. Sie haben über Jahre was super Erfolgreiches aufgebaut, was eben genutzt werden soll, um weit zu kommen. Es hat 2-mal geklappt, die letzten beiden Spielzeiten waren wirklich gut. mit der Vizemeisterschaft und letztes Jahr mit dem Viertelfinale. Das wurde über Jahre aufgebaut, da hinzukommen. Und jetzt ging es eben darum, in den letzten Jahren das zu halten. Jetzt dieses Jahr ist vielleicht das letzte, wo man da noch ernten kann aus dem, was man über die Jahre so aufgebaut hat. Und dann muss man anfangen, einen neuen Zyklus zu machen. Also die Entwicklung ist für mich Stabilisierung. Und als nächstes, ich denke mal im nächsten ein, zwei, drei Spielzeiten, werden wir auf jeden Fall wieder viel, viel größere Entwicklungsschritte sehen.
Was sich 2025 bei uns im Team nochmal verbessert hat, ist, glaube ich, vielleicht einfach, dass der Core schon so lange im Team ist und das ist dann auch für neue Spieler, die dann ja in dieser Saison dazugekommen sind, es sehr einfach ist, sich im Team zu integrieren und auch ins System zu integrieren, weil, glaube ich, wie schon davor gesagt, eigentlich Bremerhaven, sei es jetzt im Training oder in den Spielen oder auch so in der Kabine, sehr strukturiert ist und wir ein Team von sehr großen Routinen sind. Und das ist, glaube ich, dieses Jahr noch mal ein Stück größer geworden. Von daher glaube ich, dass das tatsächlich mir am meisten vielleicht aufgefallen ist.
Auch wieder sehr spannende Aspekte. Klar, es wurden wieder Tugenden genannt, die Penguins grundsätzlich schon lange ausmachen, die natürlich jedes Jahr irgendwie dazugehören, auch in der Entwicklung. Für mich persönlich, wenn ich starten darf, ist die Entwicklung in dem Sinne zu sehen, dass immer mehr junge Spieler immer mehr Eiszeit bekommen. Das hat sich schon vor 2-3 Jahren so ein bisschen angedeutet, sage ich mal, zu Beginn der DEL. Historie war es ja ehrlicherweise nicht der Fall. Also da war ja eigentlich, ja, in der Regel haben die jungen Spieler ja kaum wirklich Chancen bekommen, vielleicht weil sie auch einfach nicht die Qualität zu dem Zeitpunkt hatten, um da mitzuhalten. Ne, das muss man ja auch so ehrlich sagen, weil ich glaube, Thomas Popisch würde jeden Spieler spielen lassen, wenn er das Gefühl hat, der kann da wirklich zu beitragen, dieses Spiel zu gewinnen. Und jetzt unter Sulzi hat sich das, finde ich, sehr, sehr positiv entwickelt, in dem Sinne, dass er problemlos auch junge Spieler in Szenarien reinwirft, die sie vielleicht so noch nicht kennen. Ein Rosmi spielt auch Unterzahl, Maxim Rausch spielt ganz viel Unterzahl, Ryan Better hat die beste Plus-Minus-Statistik, solche Geschichten eben. Und ich finde, das ist sehr, sehr positiv zu sehen, weil eben nicht mehr die ganze Eishockey-Welt sagt, ja, Bremerhaven, die haben junge Spieler keine Chance, sondern das ist im Sande verlaufen. Keiner sagt das mehr. Man sagt eher, ja, der deutsche Sektor ist richtig stark in Bremerhaven und vor allem die jungen Spieler wissen zu überzeugen. Wir haben heute auch wieder drüber gesprochen, dass Nino Kinder oder ein Justin Büsing am Wochenende sehr, sehr positiv aufgefallen sind. Auch ein Leon Hungerecker zähle ich da nochmal zu. Und ich glaube, dass diese Entwicklung eben des deutschen Sektors, insbesondere der jungen Spieler, dass ich die am stärksten wahrgenommen habe in diesem Jahr.
Ich habe zwei Punkte aufgeschrieben. Ein Punkt war tatsächlich Entwicklung der jungen Spieler. Habe ich exakt auch so aufgeschrieben, ohne dass wir uns abgesprochen haben, Alter.
Sehr schön.
Der andere Punkt war Entwicklung in der Personalpolitik, in der Transferpolitik. Und das ist ja auch keine Überraschung, aber ich finde, sie war in diesem Jahr, in 2025, am stärksten zu merken. Einfach nur dieser Punkt, wir sind attraktiv für Spieler. Für Spieler aus Deutschland, für Spieler aus der DEL, für gute Spieler. Also, wir brauchen nicht mehr zwingend. Also, es hört sich negativ an, als ich es meine. Das meine ich gar nicht so, wie ich es jetzt ausdrücke vielleicht, aber wir brauchen nicht mehr zwingend Spieler aus Dänemark. So, ja? Aber ne, gar nicht despektierlich gemeint, sondern wir greifen jetzt vielleicht ein höheres Regal rein, wo wir nicht mehr so viel Risiko eingehen. Wir haben ja auch ganz viel Glück gehabt bei einigen Spielern, dass sie so funktioniert haben, wie sie funktioniert haben. Da kannst du ja nicht vorahnen, dass Weise einer der besten Slot-Spieler sein wird in der kompletten DEL. Da kannst du mir sagen, was du willst, als wir den geholt haben, war das jetzt nicht gerade die Erwartung, die man daran gestellt hat, sondern er hat sich dahin entwickelt und hat einfach eine Wahnsinnsentwicklung hingelegt. Dass Jensen so ein Stammspieler wird im Bremerhaven, wenn er mal fit jetzt wieder wird. Und in der DEL so Fuß fasst, dass er sogar für Berlin spielt. Also, du hast Spieler dabei gehabt, die einfach eine Entwicklung hingelegt haben, die absurd gut ist. Und jetzt musst du nicht mehr dieses Risiko eingehen, weil du jetzt auf einmal Spieler bekommst, die sagen, wie ein Pakatomi, ohne zu wissen, was er jetzt verdient, aber ich kann spekulieren, dass er jetzt nicht so viel verdient wie in Köln, dafür halt eben längerfristig planen kann und dass es trotzdem interessant und attraktiv für ihn ist, in Bremerhaven vielleicht auch eine Führungsrolle hinzunehmen. Also das nur als Beispiel. Ne? Nico Kremmer, das wäre undenkbar gewesen, so einen Transfer zu tätigen. Benedrosmi. Also so einen jungen, talentierten Spieler zu bekommen, der wäre vor ein paar Jahren noch definitiv zu einem anderen Top-Team gegangen und nicht nach Bremerhaven. Ein Alex Sulzer, wahrscheinlich hätten wir die gar nicht an Land ziehen können hier als Co-Trainer oder sogar als Headcoach haben können, weil andere Vereine ihn weggeschnappt haben. Also das ist ja nicht nur bei der Mannschaft, sondern auch beim Trainerstaff, was wir da jetzt gerade haben. Marian Basani ist auch ein Name, ja, dass du den jetzt haben kannst als Co-Trainer, ist auch nicht gang und gäbe. Und das ist ja, da kann sich ja schon ein Sebastian Furchner auf die Schulter klopfen. Und generell die Organisation der Fischtown Penguins, dass sie sich dahin entwickelt hat. Und das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend, weil diesen Change hat halt ganz krass gegeben nach Alfred Prey, nachdem Alfred Prey sich ein bisschen zurückgezogen hat. Prey hat ein Goldhändchen gehabt. Ich glaube, so eine Art von Manager, sage ich jetzt mal, gibt es nur einmal, der wirklich so viel Gold findet. Ne, und kein anderer findet das. Also das kannst du von niemandem verlangen. Und jetzt geben wir ihm halt dieses weniger Risiko vielleicht, jetzt von außen betrachtet, von innen würden sie es vielleicht ganz anders wieder sehen. Und wir gehen den Weg, wo man sagen kann, wir wissen, was wir von Nico Kremmer bekommen. So, als Beispiel, jetzt nur. Also es ist schon beeindruckend. Ein Hudacek hätten wir wahrscheinlich vor ein paar Jahren einfach nicht bekommen, in dem Fall. Ich finde schon krass, diese Entwicklung. Kann man halten, wie man will. Vielleicht sagen viele auch, ich fand das früher besser, dass wir eben halt Spieler geholt haben, die keiner auf dem Schirm hatte. Aber es wird natürlich mit der, umso weiter wir gehen mit der Zeit, umso schwieriger wird es auch genau diese Spieler zu finden. Weil es ist alles viel digitaler. Man hat viel mehr Möglichkeiten, Spieler zu scouten, viel mehr Möglichkeiten, Spieler zu sichten. Also Spieler unentdeckt zu holen, die jetzt Rohjuwelen sind, Rohdiamanten sind. Wird, glaube ich, auch immer schwieriger. Darum müssen wir einfach diesen Weg gehen. Darum finde ich ihn persönlich sehr gut und sehr beeindruckend.
Auf jeden Fall, fairer Punkt. Finde ich auch sehr gut. Wir sind schon fast am Ende.
Ich würde vorschlagen, Malte, dass wir noch einmal zu den Hörern switchen von uns. Und bevor wir nämlich abschließend darauf blicken, auf das Jahr 2026, haben wir euch ja noch ein paar Fragen gestellt. Und da bin ich auch sehr gespannt, was du da zu sagen hast. Zum Beispiel, wer ist der Spieler des Jahres 2025? Den müssen wir ja noch einmal kurz küren. Da gucken wir auch mal rein, was so eure Antworten waren. Wir werden jetzt nicht auf jede einzelne eingehen, weil ihr habt euch wirklich richtig, richtig stark beteiligt, muss man sagen. Also wirklich richtig gut. Darum können wir gar nicht auf jede einzelne eingehen, aber ich würde einmal durchhuschen durch eure Antworten. Zum Beispiel auch, was war das schönste Penguins-Spiel 2025, haben wir noch als Frage gestellt. Damit können wir jetzt vielleicht einmal starten. Kommt dir direkt eins in den Sinn?
Ja, schon München. Ja? In München. Ja, war schon sehr, sehr, sehr cool. Also es gab einige coole Spiele, aber wenn ich so sofort antworten müsste, würde ich München sagen, ja. Bei dir?
Ich bleib dabei bei meiner Antwort mit Spiel 5 von den Playoffs gegen Köln, weil es irgendwie was so Besonderes war. Aber ich finde, man hat hier gute Inspiration, die man sich holen kann. Zum Beispiel, Maximilian hatte geschrieben, das 9:0 in Nürnberg. Ja, das war, man saß vor dem Fernseher und dachte, sowas passiert hier in Nürnberg, muss man natürlich auch sagen. Ganz viel Wort geschrieben, 5:1 gegen Berlin. Stimmt. Also hätte ich vielleicht auch gesagt, es spielte natürlich viel Verletzungspech bei den Eisbären auch mit rein, das gehört halt auch zur Wahrheit, aber nichtsdestotrotz gegen unser Gastgegner Berlin, gegen unseren Angstgegner. Sonderzug nach Dresden haben wir mit dabei. Also es sind einige in Zürich, wurde auch geschrieben als Spiel. Wurde vorher von einigen geschrieben. Und Lea schließt es doch gut an. Alle Spiele sind für mich schön, hat sie geschrieben. Das trifft es doch auf den Punkt. Dann gehen wir einfach mal weiter. Und wir orientieren uns zum Spieler des Jahres. Da haben wir, mal gucken, ich drifte einmal durch. Wir müssen ja über das komplette Kalenderjahr blicken. Das wusstet ihr ja. Nichtsdestotrotz hat es einer natürlich sehr deutlich reingeschafft in diese Verlosung. Das ist einfach Benedrosmi. Das ist wirklich, der wird hier wirklich oft genannt. Alex Friesen und Weise sind auch in der Verlosung drin. Ich glaube, Weise und Rosmi müssen die sein, die am meisten hier drin genannt werden. Tolly sagt noch Büsing. Christos Gudlevskis. Ich glaube, das ist einfach nur, es wird einem so richtig bewusst, wie gut der eigentlich ist und wie wichtig er für das Spiel der Fischtown Penguins ist und für den Erfolg der Penguins ist. Nico Kremmer, Sieger Jeglitsch, Fabian Herrmann, also sind einige mit dabei. Colt Conrad haben wir noch mit dabei. Wahrscheinlich auch mehr als Freude, dass er wieder es zurückgeschafft hat in das Team. Was sagst du? Spieler des Jahres 2025. Ich habe einen im Kopf eigentlich.
Ich habe auch einen Favoriten. Ich hätte tatsächlich gerne Christos Gudlevskis gesagt, aber ich finde, versteht mich nicht falsch, ne, der ist Torhüter des Jahres geworden letzte Saison wieder, aber auch da, diese Wahl geschieht vor den Playoffs. Und ich finde, dass Christos Gudlevskis in den Playoffs gegen Köln eben nicht diese Topform hatte, die man gebraucht hätte, damit wir die vielleicht doch knacken. Ist wirklich eine absolute Kleinigkeit, ist ein überragender Torhüter, hat diese Saison auch wieder super angefangen, dass er sich verletzt hat. Ich sag mal so, wahrscheinlich stehen wir nur deshalb nur auf Platz 7 aktuell und sonst wären wir höher gerankt. Deswegen auch da mit der Verletzung fällt er vielleicht so ein bisschen raus aus dieser Kategorie dann. Für mich ist Christian Weise, weil der ist einfach einerseits in seiner Konstanz überragend gut, der kann alles. So, vielleicht das einzige Manko ist, dass er nicht ganz so schnell ist, aber alles andere kann er. Er hat diese Hand-Auge-Koordination vorm Tor, er arbeitet sich da frei, er hat einen guten Schuss, sowohl Schlagschuss als auch Handgelenk kann er. Er macht seine Mitspieler besser, führt die jungen Spieler, obwohl er selber noch jung ist. Das macht er das ganze Jahr ohne Probleme und dann hat er noch zwei solche Horrorverletzungen letztendlich, ja. Und kommt einfach wieder, als wäre nie irgendwas gewesen. Wirft sich trotzdem jeden Zweikampf, versucht zu fighten, obwohl ihm noch ein Stück seiner Nase fast fehlt. Also, wow. Kann man auch drüber streiten, ob das so clever ist, aber ne, der gibt alles für diesen Verein, für diese Mannschaft und ja, steht einfach für die Penguins inzwischen. Und deswegen ist für mich Christian Weise. Vielleicht hast du aber auch noch eine andere Personalie, die mich da noch umstimmen könnte.
Ich hatte drüber nachgedacht. Ich habe so ein 50-50-Ding jetzt gerade. Also Christian Weise war einer von denen, weil ich finde, man muss auch einfach mal immer und immer wieder hoch anrechnen, in welcher Reihe er spielt und wie gut er diese Reihe denn auch macht und die Spieler um sich herum. Und auch wenn wir es schon mehrmals erwähnt haben, man kann es auch das nicht oft genug erwähnen, wie alt ist der, Malte?
Wie alt ist er? 26?
26 müsste er, glaube ich, sein. Wenn mich jetzt nichts täuscht. Jung. Er ist jung auf jeden Fall. Und das ist Wahnsinn. Denn schon so eine Fähigkeit zu haben, oder seine Fähigkeit als dieser Slot-Spieler, der die Puck abfälscht, der sich da reinwirft und sowas, und dann als einer der Besten der kompletten Liga zu gelten, das ist schon krass, ist das. Und denn schon so viele Jahre in Bremerhaven, da musst du einfach mit den Leistungen, die er zusätzlich gezeigt hat, halt mit ganz oben stehen, was Spieler des Jahres 2025 angeht. Ich will noch einen zweiten Namen wenigstens mit reinwerfen, den ich sehr gut fand. Das ist einfach Miha Verlič für mich. Also ich finde, Miha Verlič ist immer so dieses Nachzüglerkind. Ne? Da hat man diese zwei großen Brüder vor sich, die alle Aufmerksamkeit schlucken. Und dann kommt dieses dritte Kind dahinterher, was er irgendwie nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. So fühlt sich das manchmal Miha Verlič an. Obwohl das der ist, der vielleicht nicht die von den Fähigkeiten her der stärkste ist von allen dreien. Ja? Aber da bleibe ich bei, der konstanteste in dem kompletten Jahr geblieben ist. Ich fand, Jan Urbas hat krasse Schwankungen gehabt. Jetzt vor allem in diesem Jahr krasse Schwankungen gehabt. Ich finde, Sieger Jeglitsch, das ist einfach nicht seine Saison. Ich weiß nicht, wieso. Er kommt nicht so richtig in diesen Flow rein. Und ich kann es mir nicht richtig erklären. Und Miha Verlič, hatte ich letzte Woche oder vorletzte Woche, glaube ich, schon gesagt, ist immer mindestens okay bis gut. So, da sind eigentlich wenig Schwankungen nach unten dabei. Das war eher so mal vor 2 Jahren der Fall, wo er wirklich keine gute Saison gewischt hat. Aber so what, ist halt auch mal so. Aber er ist halt einfach der seinen Stiefel durchzieht und dauerhaft auch scored. Und darum gehört er für mich so ein bisschen als Topspieler dazu, definitiv.
Finde ich auch gut. Sehr gute Antwort. Also unsere Stoßstürmer quasi gewinnen hier dieses Ranking für uns.
So ist es. Und dann haben wir noch eine letzte Frage. Die war, jetzt muss ich mal schnell schauen, ob ich schon auf den Antworten bin. Was wünschst du dir für das Penguins-Jahr 2026? Das zahlt ja auch ein bisschen auf das ein, was gleich unsere Gäste einmal beantworten werden. Und ich habe immer drei Sachen ganz schnell rausgesucht, die ich irgendwie, oder vier, sage ich jetzt mal, die du nur mal ganz kurz bewerten sollst, so ein bisschen. Hältst du es für realistisch? Ist das Schwachsinn? Kannst du es verstehen? Kannst du es eher weniger verstehen? Ne? Also, würde ich nur mal gerne von dir wissen. Also, fangen wir erstmal locker an. Einzug in die Playoffs 2026.
Ja, sehr realistisch.
Okay. Denn hat uns jemand geschrieben, ich bin mal ein bisschen vorsichtig, weil es sollten ja eigentlich anonym sein, hier diese Antworten, soll ja jeder reinschreiben, so wie er will. Es wurde geschrieben, zurück zu Arbeiterverein. Einfach nur mit zwei Ausrufezeichen. Fand ich irgendwie eine spannende Thematik, die ich jetzt gerade das erste Mal gelesen habe, die man kurz wirken lassen muss und wo ich gerne von dir wissen wollen würde, kannst du es verstehen, diesen Punkt, oder kannst du ihn weniger verstehen?
Also mich würde die Begründung dafür interessieren, warum wir keiner mehr sein sollten. Also ich habe nicht das Gefühl, dass sich das Bild des Clubs oder auch die Spielweise der Mannschaft insofern verändert hat, als dass wir nicht mehr ein Arbeiterverein wären. Deswegen, vielleicht möchte die Person es ja noch begründen, die uns das geschrieben hat.
Ist natürlich schwierig in den paar Wörtern, die hier nur zur Verfügung stehen in der Story. Vielleicht hängt es auch damit ein bisschen zusammen mit der Personalpolitik, die wir damals wirklich hatten. Ne? Also wirklich diese Spieler, wo man weiß, die wollen die Chance nutzen, die reißen sich zu 100% den Arsch auf und der Verein steht über alles, so in der Art. Vielleicht wird das nicht mehr so gefühlt. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich fand einfach nur die Sichtweise irgendwie ganz spannend, weil ich mir keine Gedanken irgendwie darum gemacht hatte, was das betrifft. Punkt Nummer 3 ist, der Karawanken-Express verlängert. Würdest erstmal, wie realistisch hältst du das und würdest du es gut finden? Also, ob wir das gut finden, dazu kommen wir nochmal im nächsten Jahr im Podcast nochmal viel genauer dazu, weil das, glaube ich, eine Thematik ist, die man viel detaillierter irgendwie besprechen müsste. Aber jetzt vielleicht kriegen wir nochmal eine kurze Antwort von dir.
Also, die Frage ist ja auf den Karawanken-Express bezogen, also auf alle drei. Ich glaube nicht, dass der Karawanken-Express nächste Saison noch so zusammen bei uns spielt. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung so.
Schön gelöst, ja. Krass, ey. Das erste Mal, dass ich das, glaube ich, von dir, von uns höre.
Ja, aber du hast ja auch schon, wie gesagt, wir besprechen das an anderer Stelle nochmal ausführlich, aber du hast ja auch goldrichtig erkannt, dass die Schwankungen ein bisschen größer werden. Und ich finde, man erkennt das auch so ein bisschen auf dem Eis teilweise eben, dass sie nicht mehr so diese Reihe sind, die jetzt alles überragt. Und deswegen glaube ich einfach, dass das vielleicht für alle Seiten auch dann in Ordnung wäre, weil diese Legacy, die sie hier hatten, dann einfach ja unfassbar geil war und sie dann vielleicht auch an der Stelle enden könnte, wo sie noch auf einem guten Leistungspeak spielen können, aber vielleicht eben nicht mehr dieses unantastbare Standing haben.
Und jetzt nochmal eine ehrliche Antwort von dir. Bist du zum Teil nervös vor der Zeit, wenn der Karawanken-Express nicht mehr in Bremerhaven durchdüsen sollte?
Ja, schon. Also man hat sich jetzt so viele Jahre dran gewöhnt, deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie man das angeht, um dann eine neue erste Reihe, potenziell Top-Reihe zu formen.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass du so antwortest, muss ich gestehen. Aber ich bin 100% bei dir. Ich bin nervös davor, für der Zeit, weil das ist, wenn die erste Reihe eventuell komplett ausgetauscht wird, vielleicht auch nur zwei von drei, vielleicht auch einer von drei nur, wer weiß. Aber dann ist das halt einfach für Bremerhaven ein Riesending. Wenn du halt dein ganzes System seit, ich weiß nicht, wie viele Jahre existiert der Karawanken-Express so, wie er da ist? Ich habe keine Ahnung. Einige Jahre, definitiv.
6 oder 7 müssten sie so zu dritt jetzt sein.
Dein ganzes System, dein ganzes Powerplay, alles darauf abgezielt ist, wird ja überall so sein, wo längere Zeit, ist ja nicht nur in Bremerhaven ein Ding so, aber dann wäre ich auch überall anders nervös. Aber dein ganzes System darauf eingestellt halt ist. Und wenn du das ganze System einmal rundum erneuern musst, das ist schon eine Riesensache, ist das. Also vielleicht wird es auch super romantisch und gut. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich hoffe natürlich nur das Beste. Und da kommen wir wieder zum Thema Vertrauen, das viele schon in Frage gestellt haben. Das weiß ich. Da haben wir ganz viel schon drüber gesprochen. Gerade was Sulzer und Furchtner angeht. Furchtner relativ frisch oder einer relativ frisch im Amt des Head Coach, einer relativ frisch im Amt des Sportdirektors. Also klar, Vertrauen muss man sich erarbeiten, aber ich finde, sie haben jetzt auch nicht so viel schlecht gemacht und diese Ära etwas weiter fortlaufen lassen von Alfred Prey und Thomas Popisch. Von daher, dieses Vertrauen ist ja definitiv gegeben. Und letzter Punkt, Malte, ein Sternchen auf dem Trikot bekommen.
Wäre cool. Wird den Trikotverkauf auch nochmal ankurbeln, definitiv. Aber wenn ich ehrlich antworten müsste, glaube ich da gerade nicht dran.
Okay. Ich auch nicht. Aber ich glaube, es
Downer.
Ist mehr drin. Bitte?
Downer.
Nee, aber ich glaube, es ist mehr drin, als viele glauben. Weil ich rolle immer selber mit den Augen, wenn Leute so etwas sagen. Aber man sieht ja, was die Mannschaft kann. Guck dir mal die letzten Spiele an, was sie da aufs Eis zaubern. Die spielen München dazu gegen die Wand. Die spielen, gegen wen haben wir nochmal gespielt?
Schwenningen.
Und Köln. Mein Gott, Köln meine ich eher. Köln gegen die Wand zum Teil. Also du siehst halt, was für eine Qualität da drin steckt. Aber aus irgendwelchen Gründen, mal ist es kein Glück, mal ist es einfach Pech. und wenn alles auf unsere Seite driftet, weil die Qualität haben, so um auch wieder ins Halbfinale einzukehren. Ich glaube aber nicht, dass die Qualität reicht, um Meister zu werden. Das glaube ich nicht. Dafür muss man einfach konstanter spielen. Aber es ist mehr drinne als Pre-Playoffs oder Viertelfinale, da gehe ich schon von aus. Oder es kann mehr drin sein.
Das ist doch mal eine Ansage, Nico. Da kannst du jetzt doch direkt gut dran anknüpfen, was du dir oder was du mitnimmst aus diesem Jahr, vielleicht dann auch fürs nächste Jahr.
Hat jetzt weniger sportlich aber zu tun. Ich drifte wieder ins andere ab, was mehr mit dem Podcast zu tun hat. Aber mir hat das Jahr irgendwie gezeigt, dass es mir unheimlich viel Spaß macht, mehr mit den Hörern zu machen, mehr nach draußen zu gehen, mehr die Möglichkeit zu geben, auch etwas zurückzugeben den Hörern, die uns vielleicht seit 5 Jahren hören oder sich auch immer beteiligen oder stille Zuhörer sind. Und das würde ich gerne noch mehr machen im Jahr 2026, weil ich einfach gemerkt habe in diesem Jahr, dass es mir so viel Spaß gemacht hat oder ich glaube uns so viel Spaß gemacht hat und euch auch, dass es einfach so eine Win-Win-Situation ist und das würde ich super gerne im kommenden Jahr wieder machen wollen und vielleicht mehr Live-Podcast machen. Ich habe auch gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, dass einer der Highlights 2025 der Live-Podcast war. Und ich glaube, die Person, ich komme auf den Namen leider gerade nicht, die von Maxi Franz Ripp dann auch noch nach Mannheim, zum Mannheim-Spiel oder gegen Mannheim zum Spiel eingeladen wurde, war das, glaube ich. Also, oder auf jeden Fall zum Spiel. Das ist schon cool, dass es zu euren Highlights gehört und darum müssen mehr davon definitiv kommen.
Sehr schön. Sehr schön.
Wie ist es bei dir?
Du hast schon vieles richtig angesprochen mit dem Podcast, weil auch da finde ich einerseits dieser Kontakt zu euch HörerInnen ist immer wieder sehr besonders, auch wenn man irgendwie Leute trifft. Man realisiert das ja immer noch nicht so, dass einen Leute irgendwie dann so quasi deswegen einfach ansprechen oder so, keine Ahnung, oder im schlimmsten Falle auch noch ein Foto haben wollen, was immer noch völlig absurd ist. Also eigentlich
sehr komplett krank.
Unbegreiflich, allein das. Aber ich nehme auf jeden Fall mit, auch fürs kommende Jahr, dass wir beide uns auch ja trauen können und trauen dürfen, neue Sachen auszuprobieren, weil wir von euch da draußen eben so eine große Vertrauensbasis auch bekommen. Also ich glaube, dass wir einfach, ja, so ein bisschen experimentieren, klingt vielleicht falsch in dem Kontext, aber experimentieren können, sei es irgendwie eine andere Form des Live-Podcasts, sei es Dinge rund um den Podcast, Gewinnspiele, was auch immer. Also ich glaube, selbst wenn mir irgendwas davon nicht klappen sollte, wird uns das verziehen. Und ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, klingt jetzt erstmal so ein bisschen platt, aber ich glaube, dass das schon auch eine gute Herangehensweise fürs neue Jahr dann ist. Einerseits für uns als Podcast und auch, ja, für vielleicht auch für die Pinguins generell, ne? Weil auch da, wenn es wirklich so kommt, dass man eine neue Top-Reihe installieren muss, vielleicht müssen sich die Verantwortlichen da auch einfach trauen.
Ja. Schöne Antwort. Zwei haben wir auch noch. Oder drei. Ich muss mal gucken. Gäste haben wir auf jeden Fall dabei. Und da hören wir jetzt auch nochmal rein zum Abschluss.
Was ich für mich persönlich mitnehme, ist, weiß ich nicht, vielleicht sich manchmal nicht so einen großen Kopf zu machen und nicht so viele Gedanken vorher zu machen. Am Ende klappt dann doch meistens alles.
Ich nehme aus 25 mit, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Ich berichte seit 16 Jahren über das Eishockey in Bremerhaven und viele Dinge wiederholen sich. Man denkt, man hat alles schon mal gesehen und dann im Januar wird eine Ammoniakleitung angebohrt, die Halle muss evakuiert werden, der ganze Spielbetrieb wird auf den Kopf gestellt und du denkst, das gibt's doch gar nicht, was alles passieren kann. Es gibt nichts, was nicht passieren kann.
Aus dem Jahr 2025 nehme ich, glaube ich, einfach mit, wie schön es eigentlich ist zu gewinnen, weil wir ja schon sehr, sehr viel auch gewonnen haben und wie sehr es einen stärkt als Spieler persönlich, wie viel besser man dadurch spielen kann und wie viel Spaß es tatsächlich macht, einfach auch nach einem Spiel immer glücklich zu sein, immer die Jungs glücklich zu sehen. Von daher hoffe ich, dass es im Jahr 2026 noch viele weitere Siege geben wird und natürlich auch viele weitere persönliche Entwicklungsschritte nach vorne geben wird.
Stimmt, Ammoniak habt ihr ja auch noch.
Aber am Ende wird immer alles gut. Und vor allem, wenn Bonnie das sagt, dann glaube ich das auch.
Ja, auch so ein kölscher Spruch.
Es ist noch immer gut, ihr Junge.
Ja, und im Endeffekt ist es ja wirklich so. Ne? Muss man einfach so auch nochmal erwähnen. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, an alle, die sich beteiligt haben, an alle Gäste, an alle Hörer, die sich zu Wort gemeldet haben für unseren kleinen Jahresrückblick. Sehr, sehr cool. Hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wollen wir ja jedes Jahr jetzt auch so machen. Wir haben noch so zwei, drei kleine Themen, natürlich noch, die wir zum Abschluss erwähnen sollten. Zum einen, eigentlich kommt ja immer die Frathese, die kühle These der Woche. Und die werden wir nochmal eine Woche schieben. Wir werden euch nochmal eine Woche länger Zeit geben, weil ich finde, die ist auch gar nicht so schlecht gealtert. Eigentlich immer noch sehr gut. Die These war, die Pinguins sind auf einem guten Weg zurück in die Spur. Ihr habt es gerade gehört, wie ich davon schwärme, wie sie spielen und wie ich fluche, dass sie nur so wenig Punkte holen. Von daher bin ich sehr gespannt auf eure Einschätzung. pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder schreibt uns eine Nachricht über unseren Instagram-Kanal. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Powerbreak. Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Dann können wir ganz kurz mal nach vorne blicken. Frankfurt müssen wir, wie gesagt, ausklammern. Ob wir ein spektakuläres oder langweiliges Spiel gesehen haben, weiß ich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall auf einen Sieg. Und dann kommen nach Frankfurt, kommt die Hauptstadt, kommt Ingolstadt und kommt Iserlohn.
Was machen wir draus? Das ist ein
Programm. Rein tabellarisch, Mittelfeld, oben, unten.
Ja, Berlin und Bremerhaven bilden wirklich die Definition der Mitte. Also ganz demokratisch unterwegs. Da wurden viele Punkte verteilt, aber auch einige gewonnen. Punktgleich, 50 Punkte beide. Ich glaube, nur das Torverhältnis ist bei Berlin irgendwie ein Tor sogar nur besser.
Hätte mir jemand aber gesagt, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt Berlin punktgleich sind, hätte ich es direkt unterschrieben. Hätte ja keine Ahnung können, wo wir tabellarisch denn jetzt stehen.
Ja, die haben halt mit Liam Kirk einen, der richtig heiß läuft gerade. Der ist gut drauf. Seit ich ihn beim Eismanager verkauft habe, ist der Junge unfassbar gut. Und ich habe es nicht geschafft, ihn mir zurückzuholen. Das hat einfach finanziell nicht gepasst. So muss ich mir eingestehen, den Fehler. Das war doof, aber ist halt so. Nichtsdestotrotz, Nico, letztes Heimspiel 2025 gegen Berlin. Wir hatten das bei den Highlights dabei, 5-1-Sieg gegen Berlin und so weiter. Wir gewinnen das auf, wir gewinnen 4-2.
Ja, das klingt gut.
Ja, oder?
Ja. Ich würde es nur unterschreiben tatsächlich, aber darf ich ja nicht. Darum, es wird, glaube ich, nicht so torreich.
Nico, komm, wenn du willst, darfst du es auch unterschreiben. Ausnahmsweise.
Ich glaube, ja, komm. Handschlag quasi drauf.
Zum Abschluss des Jahres können wir hier harmonisch werden.
Ja, ne? 4-2. So. Dann darf ich trotzdem anfangen bei Ingolstadt?
Ja, auswärts. In Ingolstadt spielen wir. Im neuen Jahr, erstes Spiel.
Komm, alles wird besser im neuen Jahr. 3-2 Sieg nach Verlängerung.
Ui, ja. Ja, Ingolstadt hat jetzt zuletzt ja auch Mannheim ordentlich gerupft.
Dann sage ich, alles wird besser im neuen Jahr.
Ja, komm, ich mache ein 4-3 nach Penaltschießen für uns draus. Das muss auch mal wieder sein.
Jawohl. Penalty-Malte ist das. Also,
auch mal gut.
Die Saison ist Penalty-Malte. Nicht mehr Verlängerungs-Nico.
Und dann Iserlohn zu Hause wieder.
Genau. Wie hoch wird's?
Die Roosters. Wie viele Tore schießt Daniel Fischbuch, ist die Frage. Ich sag 2. 2 macht er.
Oha.
2 macht er, aber wir machen 5.
5-2?
Ja.
Ich sag 4-2 für uns nochmal.
Wir spielen uns in den Rausch. Leon hat Hunger. Das läuft.
Sehr schön. Dann wären wir ja bei einem 3-6-9-8-Punkte-Podcast.
Das wäre doch zum Start ins neue Jahr oder zum Übergang zwischen den Jahren wäre gut. Nimmt man mit.
Wäre gut. Dann wären wir auch definitiv vor Berlin zum nächsten Podcast. Das wäre auch gut.
Ja.
Dann müssen wir auf definitiv Platz 6 auch sein, wenn das alles so läuft, wie ich mir das vorstelle.
Falls ihr zwischendurch noch ein bisschen Eishockey gucken wollt, ich meine, ist so schon viel, aber es ist auch jetzt die U20-Weltmeisterschaft in den USA, meine ich. Und Deutschland hat zu Aufnahmezeit hier das Auftaktspiel gegen die USA gehabt. Zuvor noch ein Testspiel gegen die, haben die, glaube ich, 9-0 verloren. Das Auftaktspiel bei der WM dann nur 3-6. Also sie haben sich sehr gut verkauft. Da sind die Ergebnisse oft sehr, sehr hoch bei dieser WM, weil eben die Leistungen so unterschiedlich sind oder die Niveaus in den Kadern. Deswegen kann man schon hoch anerkennen. Falls ihr reingucken wollt, macht das auf jeden Fall gerne mal. Läuft alles auf Magenta Sport.
Dann kommen wir jetzt zu Kicktipp und Eismanager. Da darfst du einmal ganz kurz die Führenden sagen, wenn sich die geändert haben. Als Stand jetzt sind wir natürlich auch wieder einen Spieltag vor Frankfurt dran, aber mal nix. Können wir trotzdem machen.
Ja, bei Kicktipp führt der andere Malte. Inzwischen hat er sich auch relativ guten Abstand erarbeitet. Das ist natürlich sehr, sehr schön für ihn. Und ich freue mich für meinen Namensvetter. Für den Eismanager muss ich hier mal kurz einmal in den Browser auf meinem Handy gehen. Managerliga, wer führt? Es ist, welch Wunder, immer noch Andreas. Andreas insgesamt noch Platz 10. Und es war ja Transferzeit. Haben wir verpasst, letztes Mal anzukündigen, leider. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem alle mitbekommen. Man konnte 3 Transfers tätigen wieder. Und Nico hat dran gedacht, das zu tun.
Das erste Mal, glaube ich, seitdem ich Eismanager spiele.
Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, Nico, wen du da aussortiert und wen du neu geholt hast.
Ja, zu Recht. Also, ich muss ja auch schon, ich blicke jetzt schon auf die Playoffs. So, weil ich will die Top 20 noch angreifen. Das sage ich dir. Ich bin jetzt, glaube ich, 51. Ich komme noch in die Top 20 zum Schluss. Das ist jetzt meine Ansage hier, die ich tätige. Ich habe erstmal den ersten Transfer getätigt, der darauf einzahlt auf die Playoffs, Riley Damiani von den Augsburg Panthern. Ich setze da jetzt nicht so viel drauf, dass die Augsburger es in die Playoffs reinschaffen. Der wird durch Mannheimer ganz gepflegt ersetzt, durch Anthony Greco. Greco? Greco heißt er, glaube ich, ne?
Guter Mann. Transfer.
Der scored wie blöde jetzt auch gerade, muss man sagen. Wahrscheinlich hört er jetzt exakt auf. Also hat er auf jeden Fall schon mal gegen Ingolstadt aufgehört.
Nee, er hat einen Assist, glaube ich. Er hat einen Assist gehabt. Ja.
Stimmt, die haben auch gar nicht zu Null gespielt. Da stand es nur irgendwie 5-0 oder so zwischenzeitlich oder so, ne?
Ja, genau.
Mal ganz kurz hier meinen Laptop laden, weil es sonst gleich ausgeht. So. Dann, zweiter Transfer. Leslie von Straubing, das dachte ich, wäre mein Riesentransfer. Den habe ich, glaube ich, euch auch noch so schön geredet vor der Saison, dass ich sagte, das ist ein Geheimtipp. Das ist ja komplette Grütze gewesen, dass ich mir den geholt habe. Der musste ersetzt werden durch einen Kölner, durch Brady Austin habe ich den ersetzt. Also erste Reihe Verteidiger. Und Tyronning musste natürlich weg, verletzungsbedingt. Aber den habe ich 1-1 ersetzt gegen Malte.
Welchen Berliner hast du denn wohl geholt? Kirk?
Nee, nicht kein Berliner, ich meine 1-1 vom Preis.
Ach so, vom Preis. Boah, Ronning ist sehr teuer. Wer ist denn noch? Irgendein Kölner?
Mhm.
Da aber auch mal ganz kurz dieser Patrick Russell von Köln, der hat über 40 Scorerpunkte schon, ne?
Wahnsinn.
Absurd. Der hat irgendwie schon 20 Tore geschossen. Wer ist denn noch so teuer?
155.000 kostet der.
Wahrscheinlich der teuerste Stürmer, den es gibt in dem Spiel.
Und der auch wie blöde trifft. Ich glaube, hast du die nicht sogar?
Ach, Riley Barber.
Ja.
Ja, den habe ich schon ausgeblendet, weil der natürlich schon seit Saisonbeginn zu meinem Inventar gehört, weil ich natürlich wusste, dass der so steil gehen wird.
Ja, also Barber, Austin, Greco sind dabei, Damiani, Leslie Ronning raus.
Das sind sehr gute Transfers, Nico. Musst du ja auch einfach mal ein Lob aussprechen. Das wird gut funktionieren. Ich habe erstmal auch Zach Leslie verkauft, weil hat mich dann doch auch enttäuscht. Ja.
Der steht noch nicht mal mehr im Kader.
Ja, das ist komisch, ne? Gute Vorbereitung, aber dann stark nachgelassen. Ich habe mir dafür Wille Pocker geholt von München.
Da habe ich mich am Anfang geärgert, dass ich mir den nicht noch geschnappt habe. Ja,
der ist nämlich auch irgendwie ganz auffällig und ich glaube München, ja, 105.000 hat er gekostet. Ich hatte ein bisschen
als Leslie.
Ja, ich hatte ein bisschen über, hier so einen kleinen Bonus. Ja,
davon habe ich mir nämlich Greco geholt.
Auch sehr gut. Genau, weil ich glaube, München, die werden auch noch mal ein bisschen Gas geben in den kommenden Wochen. Ich glaube, das wird gut. Dann habe ich mir noch einen anderen Münchner geholt im Sturm, nämlich Brady Ferguson. Der hat in den letzten Spielen auch so ein bisschen Form hoch gehabt, gut gepunktet. Und habe dafür wieder Peter Abbandonato verkauft, den ich mir ursprünglich mal für Liam Kirk geholt hatte. So, hat für mich auch nie so ganz funktioniert. Dann hat er natürlich gestern direkt getroffen und Vorlage gegeben. Das war blöd. Aber egal. Wir glauben jetzt an die Münchner Fraktion. Brady Ferguson. So. Und dann hatte ich Bennett Rosmi abgegeben. Dann habe ich den schnell wieder behalten. Habe dafür Thomas Heigl abgegeben von Nürnberg. Der nämlich auch jetzt seit ein paar Spielen gar nicht mehr getroffen hat.
Ich hatte auch Rosmi abgegeben und hatte Villieu kurze Zeit drin gehabt.
Auch geil. Hatte ich auch kurz drin. Habe ich aber dann doch weil ich den einfach nicht mag, habe ich mich dagegen entschieden. Ich hätte auch fast Patrick Hager geholt, konnte ich dann auch nicht machen.
Den habe ich.
Mit meinem Gewissen konnte ich es nicht vereinbaren. Ich habe Thomas Heigl abgegeben von Nürnberg und habe mir dafür Zachary Solo von Mannheim geholt. Also auch ein Mannheimer.
Schön, ja.
Der eigentlich wie Greco in den letzten Spielen gut gepunktet hat. Mhm. Im ersten Spiel jetzt für mich hat er Minuspunkte gemacht, Solo. Also, sag so. Noch haben die Transfers nicht gesessen, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit.
Stark. Oh Mann, ey. Ja, ich wollte gerade sagen, tätigt auch eure Transfers, aber es ist leider zu spät, falls ihr es nicht gemacht habt. Jetzt müsst ihr damit einfach, wie ich, in der letzten Transferphase einfach mal auf sein Team vertrauen. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Und ich halte mich konstant.
Ende Januar ist, glaube ich, schon die nächste Phase. Über die ganze Olympiapause könnt ihr Transfers tätigen. Also einen Monat habt ihr da Zeit für zwei Transfers.
Aber wie viele Transfers? Zwei. Stück. Boah, ich glaube, für Ubers wird es eng bei mir, bin ich ehrlich. Aber mal gucken.
Ja, mal schauen, ne? Das wird heikel. Aber cool. Da freue ich mich schon drauf, auf die Entwicklung in unseren und euren Teams. Jetzt zum wirklich Abschluss dieser Folge, Abschluss des Podcast-Jahres. Nico schwenkt seine Mütze. Ist es deine Mütze?
Nö, ich habe aber dafür drei liegen.
Ah, wollte ich sagen, du bist kein Mützenträger. Nö. Die Frage der Woche. Und da wirst du wieder ins Schwärmen kommen, ich weiß das, aber ich frag dich sehr gerne, du darfst auch schwärmen. Wie feierst du dieses Jahr Silvester?
Werde ich ins Schwärmen kommen. Wegen Dänemark, meinst du?
Ja, genau.
Ja, aber es war auch gut. Kennst du dieses Gefühl, dass du dich so sehr auf etwas freust, dass diese Gefahr, dass es beschissen wird, echt hoch wird oder dass es nicht so wird, wie man es sich vorstellt, ist auf einmal sehr gegeben.
Ja.
Das ist jetzt der Fall gerade. Darum hoffen wir alle das Beste, hoffentlich für mich. Aber nee, das ist aber unspektakulär. Außer, dass es eben halt nicht in Ritterhude oder Bremerhaven ist, ist es unspektakulär, weil das halt logischerweise in Dänemark ins Gang ist, wie ich das am Anfang erwähnt habe. Wir haben eine Hütte Mit so einem Whirlpool sogar und sowas. Also, da wird Gas gegeben. Und dann wird einfach Raclette gegessen, was ich noch überbewertet habe. Alle anderen um mir rum aber nicht. Darum habe ich verloren in dieser demokratischen Wertung. Dann wird Raclette gegessen, wird sehr viel getrunken. Und dann werden nur Wunderkerzen noch angezündet. Also keine, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in Dänemark erlaubt ist. Weiß ich gar nicht. Silvester, Böller. Aber selbst wenn es erlaubt ist, würden wir es nicht machen. Und so wird das dann mit guten Freunden, Freundinnen, das neue Jahr eingeläutet. Also gar nicht so spektakulär, aber ich freue mich da trotzdem sehr drauf.
Klingt sehr schön. Sehr, sehr entspannt. Wir machen hier so ein bisschen mehr Party. Letztes Jahr war es sehr entspannt und dieses Jahr haben wir gesagt, ein bisschen mehr Action brauchen wir nochmal. Und feiern in Düsseldorf. Ursprünglich waren wir zu viert und dann hat sich ergeben, dass einige Freunde von mir oder von uns ja auch aus Bremerhaven irgendwie noch nichts so richtig konkret geplant hatten. Und das muss ich ja sagen, mag ich ja sehr an unserem Freundeskreis. Du fragst die und dann kommen die einfach her. So. Ne, dann ist einfach unkompliziert, die haben da Bock drauf, die setzen sich dann ins Auto und kommen hierher, buchen ein Hotel und ab geht's. So, das finde ich, also feiere ich einfach. Und die kommen jetzt tatsächlich mit 8 Leuten noch her am 31., also morgen für euch. Und dann feiern wir hier in einer Location, die nennt sich Rheinriff. Das ist eigentlich so ein Indoor-Surf-Paradies, so wird's beworben. Weiß nicht, ich war noch nie in so einer Location, aber die bauen das dann um für so Events und da haben wir uns auch nicht lumpen lassen, haben uns mal so VIP-Tickets gekauft.
Ehrlich?
So einen unkomplizierten Einlass, eine abgesperrte Area, Freiverzehr dabei, also krass. Dass wir uns das da auch gut gehen lassen. War teuer, ne? Düsseldorf generell teuer, aber...
Wie viel hast du gezahlt? Kannst du ja mal ehrlich sein.
Ja, so ein Ticket kostet schon 90 Euro.
Okay, ich hätte noch mehr gedacht, aber...
Es gab noch eine Kategorie höher, da hätte man noch einen eigenen Tisch gehabt. Den haben wir jetzt nicht, aber wir haben gedacht, wir können auch stehen oder tanzen. Das geht natürlich auch. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf. Dann gehen wir am 1. hier noch was essen in Düsseldorf und dann geht's wieder zurück in Good Old Be Heaven, damit wir zum Heimspiel gegen Iserlohn wieder ganz frisch wie aus dem Ei gepellt in der Arena sind.
Stimmt, geht er denn schon wieder weiter? Im Eishockey gibt's keine Pause. Ach, Freunde, war das schön. Sehr unterschiedliche Silvester, die wir feiern, by the way.
Komplette Gegensätze, ja.
Schon sehr unterschiedlich. Obwohl, ich glaube, ich habe hier jetzt 12 bis 15 Flaschen Wein stehen. Hey. Also am Alkohol mangelt's nicht, sag ich mal so. Da sind wir auf ähnlichem Niveau, glaube ich, unterwegs an Silvester. Aber ich bloß auch schon die Tage davor. Ich glaube, meine Leber muss ich erstmal ein halbes Jahr wieder erholen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Ja, ist alles anstrengend, ne? Ja, es wirkt immer so wie Urlaub, was wir hier machen, aber das ist alles harte Arbeit.
Freunde, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr 2025 uns so fleißig gehört habt. Also wir haben ja dieses Spotify-Wrapped ja gesehen, wo wir auf ganz vielen Top 5 Podcasts gerankt wurden, bei manchen sogar auf Platz 1. Es gibt viele, die uns seit über 5 Jahren hören, was der absolute Hammer ist. Es gibt Leute, die uns Fotos schicken, wenn sie Podcast hören. Es gibt Leute, die 250 als Schilder die Luft halten, wie es Roman und Crew gemacht hat für uns, als wir Jubiläum gefeiert haben. Es gibt Leute, die uns live ansprechen, uns ein Bier ausgegeben haben, die von uns ein Foto haben wollten, die mit uns einfach nur mal quatschen wollten live, die uns wirklich wöchentlich schreiben, riesen Nachrichten, Zeit investieren, um mit uns über etwas zu diskutieren. Es gibt unzählige stille Zuhörer, die einfach Woche für Woche immer wieder lauschen und ich habe nicht den einen mehr lieb als den anderen, das ist einfach nur krass. Ich bin so dankbar dafür, dass wir das machen dürfen, dass so viele Leute das mögen, was wir machen. Unbeschreiblich, wirklich ein unbeschreibliches Gefühl und ich kann es gar nicht in Worte fassen, außer ein Danke dafür, auch was ihr 2025 wieder für uns gerissen habt.
Ja, da brauche ich ja gar nichts mehr zu sagen, das würde ich ja nur kaputt machen, deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall oder wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, passt auf euch auf, vor allem an Silvester ganz besonders, ne, falls da irgendwie Böller im Spiel sind. ja, damit ihr alle Körperteile im neuen Jahr noch habt. Alles schon gelesen und gehört. Bleibt gesund, feiert trotzdem schön, genießt die Zeit noch mit euren Liebsten, an alle, die zur Schule gehen, genießt die Ferien, wie ich, mache ich auch. Und dann versuchen wir 2026 genauso weiterzumachen, wie wir 2025 aufgehört haben, nämlich mit sehr viel Spaß in unserem Podcast mit euch zusammen.
Genau so ist es. Also, bleibt alle sportlich, bleibt alle gesund, genießt die Zeit und wir hören uns auch im Jahr 2026 alle gemeinsam wieder. Und ich freue mich da so sehr drauf. Danke dir, Malte.
Danke, Nico.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.